So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen altbekannten Gast. Wer bist du nochmal?
Ach so, Sarah Wagenknecht.
Sarah, wie geht's?
Ja, ist ein bisschen anstrengend zurzeit, aber macht Spaß.
Wieso?
Ja, weil die Veranstaltungen gut laufen, weil viele Leute da sind, weil die Leute ja auch viel Hoffnung einem begegnen.
Und bist du hoffnungsvoll, dass alles klappt?
Ich meine, ja, ich bin zuversichtlich. Also klar ist es bei uns, ich meine bei einer jungen Partei, es hat noch nie eine Partei geschafft, beim ersten Anlauf in den Bundestag zu kommen. Deswegen wären wir die Ersten. Aha. Aber wir haben ja auch im letzten Jahr schon vieles geschafft, was noch nie eine Partei in ihrem ersten Jahr hingekriegt hat. Deswegen bin ich zuversichtlich.
Schaffst du es auch, Kanzlerin zu werden?
Also,
du bist ein Kanzlerkandidat.
Naja, die Frage hast du hoffentlich auch Herrn Habeck gestellt und ich weiß nicht, ob Alice Weidel auch hier war. Also wir haben ja eine Kanzlerkandidateninflation und die hat ja einfach was damit zu tun, dass es keine Volksparteien mehr gibt. Mhm. Und wir waren der Meinung, also das haben ja auch ganz viele gesagt, diese vier, die sich da vorher zu Kanzlerkandidaten gekürt hatten, das ist für viele Menschen keine wirkliche Option. Und deswegen haben wir gesagt, wir sind nicht nur eine programmatische Alternative, wir sind auch eine personelle.
Genau, wenn wir gleich drüber reden, hast leider nicht so viel Zeit mitgebracht wie die anderen, darum lass uns straff und auf den Punkt das machen. Wegen Kanzlerkandidatur habe ich mich gefragt, weil auf dem Parteitag haben deine Co-Vorsitzende und Sevindek Dehlen so ein bisschen durchscheinen lassen, dass Deutschland nicht souverän ist. Einfach mal die Frage, du willst Kanzlerin eines souveränen Staates werden, richtig?
Also es geht ja nicht darum, dass wir hier irgendwelche Reichsbürgerideologien verfechten, sondern es geht darum, dass Deutschland in den letzten Jahren eine Politik gemacht hat, die nicht unseren Interessen entspricht, sondern die sich sehr stark den USA unterworfen hat, sehr stark das gemacht hat, was Washington wollte. Und das ist nicht in unserem Interesse.
Aber ist Deutschland souverän? Das ist einfach die Frage.
Ja, selbstverständlich ist Deutschland ein souveränes Land. Umso schlimmer, wenn es keine souveräne Politik macht.
Ich hatte mich nur gefragt, weil Doug Dehlen hat zum Beispiel gesagt, unser Land verdient Souveränität auf einem Parteitag. Das suggeriert ja so ein bisschen, Deutschland ist nicht souverän.
Ah ja, komm. Also wir wollen, dass Deutschland eine Regierung bekommt und mit Herrn Merz, mit seinen engen Verbindungen noch zu BlackRock oder auch bei Olaf Scholz hat man das ja gesehen, wenn jemand neben Biden steht bei einer Pressekonferenz, Biden sagt, wir machen Schluss mit Nord Stream und der deutsche Bundeskanzler sitzt daneben und nickt dazu und sagt nichts, dann ist das nicht gerade eine selbstbewusste Politik, oder?
Die historische Woche war ja vor anderthalb Wochen mit der Abstimmung, wo Merz mit der AfD gemeinsam gestimmt hat. BSW hat am Mittwoch sich enthalten gehabt, am Freitag mitgestimmt. Ich weiß nicht, ob du die Rede von Ben Baumann an dem Mittwoch noch gehört hattest. Der hat sie ja quasi, nachdem die Abstimmung erfolgreich war aus Sicht der AfD und der Merz, hat er gesagt im Bundestag, das bedeutet das Ende der rot-grünen Dominanz auch hier in Deutschland für immer. Und dann sagt er, jetzt und hier beginnt eine neue Epoche. Jetzt beginnt was Neues und das führen wir an. Das führen die neuen Kräfte an. Ihr habt ja mitgestimmt, beziehungsweise nicht dagegen gestimmt. Gehört das BSW und du zu diesen neuen Kräften?
Also wir gehören nicht zu irgendeiner Bewegung, die die AfD anführt. Das Absurde der Debatte ist, dass die AfD nicht deshalb stark ist, weil man mit ihr abgestimmt hat, sondern sie ist deshalb stark, weil über Jahre die Probleme nicht gelöst wurden. Und diese ganze alberne Diskussion, darf man einem Antrag zustimmen, dem auch die AfD zustimmt, die ist auch heuchlerisch.
Das habe ich nicht gefragt.
Na doch, wir haben in der Sache abgestimmt. Das Fünf-Punkte-Papier, da standen mehrere Dinge drin, die konnten wir nicht mittragen. Deswegen, also zum Beispiel, wenn man den Leuten weismacht, man kann 4000 Kilometer Grenze kontrollieren, dann ist das nicht redlich. Deswegen haben wir da nicht zugestimmt. Und das Zustrombegrenzungsgesetz, also das Ding, was am Freitag abgestimmt wurde, dem hatten wir im Ausschuss schon im letzten Herbst zugestimmt. Wir fangen jetzt nicht an, dagegen zu stimmen, nur weil in dem Falle die AfD zustimmt. Ich meine, die SPD hätte ja auch zustimmen können, dann hätte es eine Mehrheit darüber gegeben.
Aber ihr macht ja auch Werbung, du ja auch, dass ihr nicht zu den alten Parteien gehört. Und darum wollte ich wissen, gehört ihr zu diesen neuen Kräften, von denen die AfD redet?
Wir gehören nicht zu den Parteien, die unser Land in eine schwierige Situation gebracht haben. Und das Ergebnis ihrer Politik ist in erster Linie, dass die AfD-Werte sich in den letzten Jahren verdoppelt haben. Ich meine, die AfD steht heute bei 20%. Ja. Und zu glauben, dass man dagegen angehen kann, indem man jetzt irgendwie große Demonstrationen macht. Ich mache mir auch Sorgen, dass eine Partei, in der es Neonazis und Rechtsextremisten gibt, immer stärker wird. Aber Aber dann sollten wir mal darüber reden, was bewegt Menschen, die AfD zu wählen. Weil die Wähler der AfD sind keine Nazis. Und ich finde diese Überheblichkeit, dass man sich selbst zwar als guten Menschen fühlen kann, wenn man jetzt sagt, man ist gegen rechts und man ächtet alle, die mit der AfD zusammenstimmen, aber es bringt doch nichts. Die Wahrheit ist doch, wenn die Politik, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, jetzt nochmal 4 Jahre weitergeht, dann sitzt die AfD 2029 wahrscheinlich im Kanzleramt. Und wenn ich das verhindern will, dann muss ich Probleme lösen und nicht solche Debatten führen, die ein Geschenk für die AfD sind.
Du willst mit dem BSW in den neuen Bundestag. Das heißt, ihr wollt eine Fraktion. Mhm. Das heißt, als Fraktion steht euch ja dann auch zum Beispiel der Posten eines Bundestagsvizepräsidenten zu. Wollt ihr haben, richtig? Mhm. Wird das BSW und werdet ihr auch weiterhin, so wie es seit 2017 Praxis ist im Bundestag, einen AfD-Vizebundestagspräsidenten verhindern?
Wir werden uns angucken, wer kandidiert. Eine Partei, die 20% wahrscheinlich bekommt, wenn man der den Vize nimmt, hilft man ihr dabei, sich in eine Opferrolle einzurichten. Wir werden aber keinen Nazi wählen.
Das heißt, wenn die AfD einen Nicht-Nazi aufstellt, dann würdet ihr den wählen?
Ich würde dafür plädieren, den Umgang mit der AfD zu verändern. Der bisherige Umgang hat die AfD immer stärker gemacht. Das müssen wir doch mal wahrnehmen. Mhm. Es schadet ihr nicht, es hilft ihr. Weil sie damit in eine Opferrolle kommt. Sie steht gegen alle anderen. Die Menschen, die empört sind über die Politik, die die anderen, nämlich die alten Parteien, machen, fühlen sich dadurch darin bestätigt, AfD zu wählen. Keinen einzigen Wähler werden wir überzeugen, AfD nicht zu wählen, wenn wir sie aus solchen Positionen ausgrenzen. Wir müssen die Probleme lösen, dass die Preise schneller steigen als die Renten und die Löhne. Wir müssen das Problem lösen, dass die Mieten explodieren. Wir müssen das Problem lösen, dass in diesem Land einfach eine immer größere soziale Ungerechtigkeit herrscht, dass es so viele Menschen gibt, die am Ende des Monats ein leeres Konto haben. Wenn diese Probleme nicht gelöst werden, wird die AfD stärker werden. Und egal, ob man ihren Vize gibt oder nicht.
Bist du immer noch Antifaschistin?
Ja, selbstverständlich bin ich gegen einen Faschismus. Aber
bist du Antifaschistin immer noch?
Na, was ist das? Was ist heutzutage Antifaschismus? Ich gehöre nicht zu denen, die hier durchs Land laufen und Friedrich Merz einen Hitlerbart anmalen, weil ich das auch ziemlich albern finde.
Nee, ich frag das, weil warst du überzeugte Antifaschistin und hast die Antifa auch mit Geld und Spenden unterstützt.
Das ist lange her, weil ich die heutige Antifa, ehrlich gesagt, die hat in der Corona-Zeit, war die Antifa Teil also der autoritären Kräfte, die also für Impfpflicht geworben hat, die jeden, der die Corona-Maßnahmen kritisiert hat, als Schwurbler diskreditiert hat. Die Antifa demonstriert gegen Kundgebungen von mir und meinen Veranstaltungen. Ich weiß nicht, was diese Leute umtreibt, aber es ist bestimmt nicht der Kampf gegen einen neuen Faschismus.
Aber ich weiß immer nicht, bist du immer noch Antifaschistin? Jetzt musst du ja nicht Mitglied von Antifa sein oder bei Antifa mitlaufen, aber bist du immer noch Antifaschistin?
Ich möchte in einem Land leben, das eine liberale Gesellschaft hat, das nicht immer mehr autoritäre Züge annimmt.
Warum sagst du aber dass du Antifaschistin bist?
Ja, weil die Frage ist, was versteht man darunter? Ich habe doch gesagt, Gegnerin von Faschismus. Faschismus. Ja, natürlich kämpfe ich gegen Faschismus. Deswegen kämpfe ich für eine andere Politik in Deutschland.
Du kämpfst gegen Faschismus, aber bist nicht Antifaschistin.
Weil die heutige Antifa nicht gegen den Faschismus kämpft, sondern gegen Menschen, die ihre Meinungsfreiheit verteidigen. Sie hat in der Corona-Zeit gegen Kritiker gekämpft. Sie kämpft teilweise auch gegen Menschen, die sich für Frieden und Diplomatie einsetzen. Also die Antifa heute kämpft gegen vieles, was früher mal eigentlich zur linken DNA gehört hat.
Ich bin so aufgewachsen, jeder Demokrat in Deutschland, egal auf welcher Seite er im politischen Spektrum ist, muss Antifaschist sein. Aufgrund unserer Geschichte, darum frage ich das.
Ja, selbstverständlich werde ich alles dafür tun, dafür mache ich Politik, dass es in Deutschland niemals wieder einen Nationalsozialismus gibt, niemals wieder ein faschistisches Regime gibt, in dem Kritiker in die KZs und in die Zuchthäuser geworfen werden, in dem Menschen umgebracht werden. Ja, aber das ist doch wohl selbstverständlich. Gut. Aber ich finde es umso fahrlässiger, wie heute die Debatte läuft. Weil wer den Leuten jetzt weismacht, dass gerade die Machtergreifung eines neuen Hitler bevorsteht und der neue Hitler ist dann Alice Weidel, der verharmlost den wirklichen deutschen Nationalsozialismus und den Holocaust. Holocaust und die ganzen schrecklichen Verbrechen dieser Zeit. Und ich finde, das sollten wir nicht tun. Wir haben Gefahren in Deutschland. Unsere Gesellschaft wird schon jetzt autoritärer. Das ist gerade unter Frau Faeser und auch unter den Grünen vorangetrieben worden. Wenn die AfD die Macht übernimmt, wird das extremer. Also natürlich, Herr Höcke hat angekündigt, wenn er einmal Macht hat, dann geht's denen verdammt dreckig, die ihn jetzt kritisieren. Mhm. Also wir sehen ja auch in Österreich, Herr Kickl ist jetzt nicht die große Meinungsfreiheit, sondern er will jetzt Meldestellen für politisierende Lehrer. Das ist alles etwas, was ich zutiefst ablehne und dagegen kämpfe ich auch. Aber ich finde, wir sollten auch irgendwo die Kirche im Dorf lassen und darüber diskutieren, wie wir Probleme in Deutschland lösen, weil wir haben viele Probleme, Menschen haben soziale Nöte, wir haben eine große Gefährdung, dass wir in einen Krieg hineingezogen werden. Das ist zum Beispiel, finde ich, erschreckend, dass das für die Antifa heute gar kein Thema mehr ist.
Reden wir gleich drüber.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Ist Deutschland ein Einwanderungsland, Sarah?
Ja, selbstverständlich, wir haben doch viele Einwanderer.
Woher kommen die Einwanderer? Also woher sollen die kommen? Weil wenn wir ein Einwanderungsland sind, dann müssen wir Menschen anwerben. Woher sollen die kommen?
Wir sind ein Einwanderungsland, weil wir viele Menschen aus aller Welt in Deutschland haben, die sich gut integriert haben und die inzwischen ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft sind. Und wir haben jetzt ein Problem, weil wir eine unkontrollierte Migration haben, weil die Zahlen so hoch sind, dass Integration nicht mehr funktioniert und dadurch unser Bildungssystem überfordert ist, unser Gesundheitssystem überfordert ist und auch unsere Sicherheitsbehörden. Und das ist zum Beispiel auch, wenn man dieses Problem nicht löst, wird die AfD tendenziell immer mächtiger und stärker werden.
Welches Einwanderungsland sollte sich Deutschland zum Vorbild nehmen?
Ich finde, Dänemark hat das Problem gut gelöst. Im Übrigen auch die Rechtspartei in Dänemark war mal sehr stark. Sie ist heute eine Randgruppe.
Also Dänemark ist unser Vorbild.
Sag mal, es gibt Bedingungen, die sind in Deutschland anders als in Dänemark. Ja. Aber Dänemark hat gezeigt, dass man Zahlen reduzieren kann, dass man eine Überforderung überwinden kann. Und es war eine sozialdemokratische Regierung, die das gemacht hat. Sie hat nicht gewartet, bis die Rechte regiert und bis man irgendwann, das ist ja der andere Weg, man kann das laufen lassen, bis die Rechten an der Macht sind. Dann wird das Problem auf eine andere Art gelöst. Dann werden Menschen remigriert und ins Ausland zurückgeschickt, die hier gut angekommen sind, die hier auch leben möchten, die hier Familien gegründet haben. Das will ich nicht. Aber es kann nicht dabei bleiben, dass jeder, der nach Deutschland kommt, hier bleiben kann. Das funktioniert einfach nicht.
Du wünschst dir ja, also als BSW-Vorsitzende, weniger Migration. Das ist ja eines der Plakate. Unser Land wünscht sich weniger Migration und die alten Parteien sind taub. Hast du wahrgenommen, dass selbst die SPD und die Grüne die neue gemeinsame europäische Asylpolitik Europas verabschiedet haben, wo Familien in Haftlagern an die EU-Außengrenzen gesteckt werden, wo Asylverfahren abgeschottet werden von der Außenwelt? Rot-Grün hat auch das Sicherheitspaket im Herbst durchgebracht, wo gekürzt und gestrichen wurde bei Sozialleistungen für Asylbewerber. Hast du das mitbekommen oder bist du blind?
Ich habe das alles verfolgt. Ich will auch nicht Familien in Haftlager stecken. Ich möchte, dass wir an den Außengrenzen und in Drittstaaten rechtsstaatliche Verfahren machen. Aber wir müssen doch mal sehen, dass das EU-Asylrecht und auch nach diesen Reformen, dass es nicht funktioniert. Wir haben zurzeit ein System, das hat nichts mit Asyl zu tun. Jeder, der es schafft, wenn er nämlich kriminelle Schlepperbanden bezahlt, jeder, der es schafft, nach Europa zu kommen, bleibt. Damit setzen wir einen enormen Anreiz für Menschen in armen Ländern, dass sie alle Ersparnisse, die sie irgendwie familiär aufbringen können, zusammenlegen, sich in die Hände dieser kriminellen Schlepper begeben, sich auf eine hochgefährliche Reise begeben, die viele nicht überleben, damit sie irgendwie in die EU kommen, nicht weil sie verfolgt sind, sondern weil sie sich natürlich menschlich verständlich ein besseres Leben wünschen. Es gibt ja den Migrationsforscher Ruth Koopmans, der dieses System so zusammenfasst, dieses Asylrecht tötet mehr Menschen, als es rettet. Wir müssen etwas tun, dass in den Heimatländern Perspektiven entstehen, dass nicht überall Kriege geführt werden, dass wir nicht Kriege mit Waffen munitionieren, dass wir Länder nicht mit Sanktionen verarmen, wie wir das in Syrien gemacht haben. Ich meine, das finde ich auch verlogen. Also bis heute sind die syrischen Ölfelder von den Amerikanern besetzt. Das hat etwas damit zu tun, tun, dass dieses Land nie wieder aufgebaut werden konnte bis jetzt.
Aber die Frage war, du behauptest, dass die alten Parteien taub seien.
Ja.
Und jetzt habe ich ja erzählt, was selbst
die
Roten...
Aber die
Zahlen
sind doch trotzdem noch zu hoch. Wir haben im letzten Jahr 230.000 Menschen in Deutschland
aufgenommen. Nee, aber die Parteien sind doch nicht taub, wenn sie tatsächlich Asylverschärfungen machen.
Deutschland hat viele Regeln auch blockiert, auch unter dem Einfluss der Grünen. Und bis jetzt sind die Zahlen zu hoch. Deswegen sind sie taub. Sie lösen das Problem nicht.
Die Zahl der Asylgesuche ist im Vergleich zu letztem Jahr um ein Drittel gesunken. Ist das
weil
also
das
immer
ein Spitzenwert
noch?
War vor zwei Jahren. Also das letzte Jahr waren 230.000 und davor waren es über 300.000. Das sind Zahlen, die wir in Deutschland mit unserer Infrastruktur, die ja auch kaputt gespart wurde, das ist ja ein zusätzliches Problem. Uns fehlen 800.000 Wohnungen. Es gibt kaum noch Sozialwohnungen. In dieser Situation, es gibt einen akuten Mangel an Lehrern und Ärzten. Und in der Situation, so viele Menschen aufzunehmen, führt zu Problemen. Zumal wir auch keine Kontrolle mehr darüber haben, wer kommt. Und wir haben immer wieder schreckliche Verbrechen. Also die großen und schlimmen, die in die Öffentlichkeit kommen und unterhalb dessen auch viele Gewaltdelikte, über die ja gar nicht in der Presse berichtet wird.
Also du bist
das wegzuleugnen, das ist genau der Diskurs, der die AfD stark macht, weil die dann die einzigen sind, die das immer wieder ansprechen. Sie machen es mit ihrer rassistischen Konnotation. Ich möchte nicht, dass Rassisten darüber reden. Ich möchte, dass diejenigen darüber reden, die dieses Problem menschlich lösen.
Aber du leugnest nicht, dass Grüne und SPD Asylverschärfungen in den letzten drei Jahren durchgesetzt haben, auf europäischer Ebene, auf deutscher Ebene, und dass die Asylgesuche massiv sinken.
Aber ich habe doch jetzt, warum haben Sie gegen dieses Zustrombegrenzungsgesetz gestimmt? Das wäre ja ein erster geringer Schritt gewesen, bestimmte Dinge so zu verschärfen, dass man auch Zahlen reduziert. Das hätte noch nicht mal eine Riesenwirkung gehabt. Warum haben Sie das gemacht? Weil es Ihnen gar nicht um die Sache ging. Sie wollten den Merz da auch vorführen. Ich habe null Sympathie für Herrn Merz, aber aus anderen Gründen. Aber man hätte doch da ein Gesetz machen können, das tatsächlich auch eine gewisse Wirkung gehabt hätte. Das hätte auch den Menschen signalisiert, dass sich etwas verändert.
Okay. Steht das BSW für eine Koalition mit der CDU bereit? Also ich meine, ihr koaliert in Thüringen.
Ja, wir koalieren in Thüringen. Das ist eine Landesebene. Und ich meine, du weißt, wie die Thüringer Wahl ausgegangen ist.
Du willst verändern.
Wolltest du, dass Herr Vogt mit Herrn Höcke koaliert? Oder ja, was hätte da kommen sollen?
Würde das BSW in eine Koalition mit Friedrich Merz gehen?
Bei der aktuellen Außenpolitik von Friedrich Merz auf gar keinen Fall. Weil Friedrich Merz will Taurus-Raketen liefern an die Ukraine, will amerikanische Mittelstreckenraketen nach Deutschland holen, will eine wahnwitzige Aufrüstung vorantreiben, wie übrigens aber auch die Grünen, also nicht nur die CDU. Also für so eine Politik stehen wir nicht bereit.
Okay. Erinnerst du dich noch, wer den Satz gesagt hat, Abschiebungen sind unmenschlich und müssen gestoppt werden und die Leistungen für Asylbewerber sind viel zu niedrig und lassen ein menschenwürdiges Leben nicht zu in Deutschland?
Das waren Positionen, die wir damals in der Linken vertreten haben, wahrscheinlich um die Jahrtausendwende oder 2010.
Nee, das waren deine.
Aber lange, lange vor der ersten großen Flüchtlingskrise.
Das war 2012, von dir selbst. Mhm.
Ja, ich glaube, das war eine gemeinsame Presseerklärung damals mit anderen. Damals hatten wir nicht das Problem. Die Probleme entstanden, nachdem 2015 zum ersten Mal dann innerhalb kürzester Zeit 1 Million Menschen nach Deutschland
sind
gekommen
Abschiebungen
waren.
Immer noch unmenschlich?
Ja, wenn man keine Abschiebung macht, heißt das, jeder, der kommt, darf in Deutschland bleiben. Das ist doch nicht zu bewältigen. Das funktioniert doch nicht. Aber also ich finde immer da ist man dann ein so edler Mensch und man sagt, jeder, der kommt, der muss auch bleiben können. Ich meine, mir tun Menschen auch leid, die dann in andere Länder abgeschoben werden, wo es ihnen schlechter geht. Ja. Aber teilweise schieben wir auch Menschen ab und da bin ich strikt dafür, die hier mit Gewaltdelikten auffällig wurden. Und ich finde, das müssen wir machen.
Ich frage nur, weil du ja immer wieder betonst, warum du deine Partei gegründet hast, warum du als Kanzlerkandidaten antrittst, dass du zu deinen Überzeugungen stehst.
Ja, und ich habe mich korrigiert. In dieser Frage habe ich mich tatsächlich korrigiert. Damals war das kein Thema.
Das ist nicht mehr deine Überzeugung, dass Abschiebungen unmenschlich sind.
Nein. Ich meine, dass wir Abschiebungen brauchen. Wir können doch nicht jeden in Deutschland lassen, der ins Land kommt. Also ich meine auch jemand, der vergewaltigt, jemand, der Gewaltdelikte begeht, der Verbrechen begeht, sollen wir die alle im Land lassen? Ich möchte, dass die gut Integrierten hier leben können und keine Angst haben müssen. Auch keine Angst haben müssen, dass die Stimmung gegen sie kippt, was sie zurzeit tut. Also wenn man diesen Kontrollverlust laufen lässt, dann kippt ja auch die Stimmung in der Bevölkerung. Und ich kenne Menschen, die Migrationshintergrund haben. Ich weiß nicht, ob du erlebst das wahrscheinlich nicht, wenn du heutzutage als junger Mann etwas arabisch aussiehst und vielleicht noch zwei Kumpels dabei hast und du bist in der U-Bahn. dann wirst du komisch angeguckt, weil Menschen Angst haben und die gucken dich dann schräg an. Wollen wir, dass dieses Klima sich immer weiter aufheizt? Wollen wir, dass irgendwann auch die fremdenfeindlichen Übergriffe mehr werden? Auch das erleben wir ja jetzt.
Und dass die Leistung für Asylbewerber 2012 waren die noch höher als heute? Damals hast du gesagt, die sind zu niedrig und lassen ein menschenwürdiges Leben nicht zu. Das ist auch nicht mehr deine Überzeugung.
Nein, natürlich. Okay. Wir können nicht die halbe Welt nach Deutschland holen. Gut. Auch wenn das immer wieder edelmütige Menschen, die dann vor allem sich selber bestätigen wollen, fordern. Wir verändern unser Land in einer Weise, wo am Ende eine Kraft wie die AfD an der Macht sein wird. Und die wird dieses Problem auf unmenschliche Weise lösen. Deswegen möchte ich es auf eine demokratische und menschliche Weise lösen. Das kann aber nicht darin bestehen, dass wir sagen, jeder, der kommt, bleibt. Das ist absurd.
Du warst ja schon ein paar Mal bei Jung und Naiv, hast immer wieder betont, dass der Wohlstand in Deutschland wird von den Menschen erarbeitet, hier, die hier arbeiten. Ist dir klar, dass aktuell die Boomer in Rente gehen? Und bis 2035 7 Millionen Arbeitskräfte in Rente gehen werden, die jetzt noch arbeiten, unseren Wohlstand erarbeiten und 2035 in Rente sein werden. Wer ersetzt diese Arbeitskräfte, Sarah?
Also erstmal wäre ich froh, wenn wir allen jungen Menschen, die in Deutschland aufwachsen, so viel Ausbildung zukommen ließen, dass sie wirklich auch qualifizierte Arbeiten machen können.
Aber das reicht ja bei weitem nicht.
Naja, aber wir haben doch zurzeit die gegenteilige Entwicklung. Es gibt immer mehr junge Leute, die gehen ohne Schulabschluss ins Leben, ohne Berufsausbildung ins Leben. Ja. Selbst wer die Schule abschließt, kann oft genug, wenn er aus einem armen Viertel kommt, nicht mal richtig lesen, rechnen und schreiben, hat dann auch im Berufsleben keine Chance. 2/3 der Bürgergeldempfänger haben keine berufliche Ausbildung. Das ist ja der Hauptgrund, warum sie auch keinen Job finden. Also wir sollten erstmal die ausbilden, die hier leben. Und ich bin nicht jemand, das lasse ich mir auch nicht unterstellen, der jetzt sagt, wir dürfen niemanden mehr nach Deutschland holen. Aber Fachkräftezuwanderung ist etwas ganz anderes als irreguläre Migration. Und wir sehen ja, dass Teile, also zum Beispiel bei den Menschen, die damals 2015, 2016 aus Syrien gekommen sind. Ein Teil hat sich in Deutschland integriert, hat Familien gegründet, geht einer regulären Arbeit nach. Aber es sind 40%, die eine sozialversicherte Beschäftigung haben. Also das heißt, bei einem erheblichen Teil hat die Integration bisher nicht funktioniert. Ja. Und da müssen wir doch schauen, wie kann man erstmal die auch integrieren, die wir hier haben. Weil wenn sie im Bürgergeld festhängen, kann man doch nicht ernsthaft sagen, das ist die Zuwanderung, die unsere Renten irgendwie finanziert. Das ist doch absurd.
Ganz kurze Korrektur. Du hast gerade gesagt, 2/3 der Bürgergeldempfänger hat keine Ausbildung. Es gibt 4,5 Millionen Leute, die Bürgergeld in Deutschland bekommen. Das sind Kinder und Jugendliche.
Ja, es geht um die Erwerbsfähigen.
Darf ich kurz ausreden? Das sind Kinder und Jugendliche, das sind Aufstocker, das sind Alleinerziehende, das sind Angehörige, die ihre Angehörigen pflegen und das sind Leute in Ausbildung. Die Leute, der Rest, um die es geht, sind 1,7 Millionen Menschen und davon sind 2/3 ohne Ausbildung. Von diesen 1,7. Du hast aber gerade gesagt, 2/3 von allen Bürgergeldempfängern. Hast du dich versprochen?
Von denen, die für den Arbeitsmarkt in Frage kommen.
Das hast du aber nicht gesagt.
Also, dass ich nicht Kinder meine, wenn ich von Menschen rede, die keine Berufsausbildung haben.
Du hast aber aller Bürgergeldempfänger gesagt, und das ist falsch.
Ja, da habe ich natürlich die gemeint, die für eine Arbeit in Frage kommen.
Wer ersetzt?
Was ist das jetzt für eine absurde Debatte? Es ist doch ein Problem, wenn immer mehr Junge, und es kommen ja jede Generation, also bei jedem Schulabschluss sind es mehr geworden, wenn immer mehr junge Menschen keine Schulausbildung, keinen Abschluss mehr haben, keine Berufsausbildung mehr haben, da haben wir doch ein Problem. Reden wir doch mal darüber. Warum die Situation in den Schulen so miserabel ist. Und sie ist vor allem da miserabel, wo die Ärmeren wohnen, nicht wo die Privilegierten wohnen. In Berlin-Prenzlauer Berg im Gymnasium habe ich kein Problem.
Wer ersetzt die 7 Millionen Boomer, die jetzt in Rente gehen, habe ich immer noch nicht verstanden.
Ja, das ist eine Debatte, die wird ja auch gerne von der Kapitallobby geführt. Natürlich kann man sie auch ersetzen, indem man erstens mehr Frauen die Chance gibt, wirklich Vollzeit zu arbeiten. Viele Bürgergeldempfänger sind auch Alleinerziehende, die keinen Kita-Platz finden, gerade bei unter Dreijährigen. Oder wo die Kita unmögliche Öffnungszeiten hat, dann können sie nicht Vollzeit arbeiten. Sie würden es aber gerne. Ich kenne selber Frauen, die nur mit einem Minijob und Bürgergeld leben, weil sie nicht die Chance haben, einen Vollzeitjob anzunehmen, weil sie keinen Kita-Platz für ihr Kind finden.
Haben wir nur 7 Millionen Frauen in Reserve und Kinder, die bis 2035 die Arbeitskraft ersetzen?
Also wir haben zurzeit in Deutschland, wird mehr gearbeitet als je zuvor.
Eben.
Die Arbeitszeit ist schon, also sie sinkt nicht, sie steigt.
Ja.
Und wir haben auch Zuwanderung und in bestimmten Bereichen ist Zuwanderung auch sicherlich sinnvoll, aber es muss eine Integration stattfinden. Also wenn man zuwandert und bleibt im Bürgergeld, erarbeitet man erkennbar auch nicht die Renten der Rentner. Und dann sollten wir auch mal ein bisschen mehr schauen. Ich meine, wir haben zurzeit eine sinkende Produktivität in Deutschland. Das hat was mit miesen Löhnen zu tun. Also es gibt natürlich viele Jobs, die werden nur so lange auch wirklich mit Arbeitskräften besetzt, solange die Löhne schlecht sind. Ja. Wenn man rationalisiert, das war früher eigentlich der Weg, kann man mit weniger Arbeit mehr Wohlstand erzeugen.
Du sagst aber immer wieder, du orientierst dich an der Realität. Und die Realität, kannst du ja auch nicht leugnen, 7 Millionen Arbeitskräfte gehen in Rente. Die Demografie ist ein riesengroßes Problem für Deutschland. Wir sind das älteste Land auf der Welt.
Ja, vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen familienfreundlicher werden. Also es ist ja nicht so, dass viele Menschen deswegen keine Kinder haben, weil sie Kinder nicht mögen, sondern weil sie einfach aufgrund auch finanzieller Enge, weil man nicht mehr wirklich sein Leben planen kann, weil man nie irgendwie eine Sicherheit hat. Ja. Das ist ein Grund, warum viele Menschen keine Kinder wollen und auch keine Kinder bekommen.
Warum ist das Thema Demografie bei dir im Parteiprogramm und im Wahlprogramm, warum taucht das nicht auf? Das ist ja Teil unserer Realität.
Nein, es ist vor allem eine riesige Propagandalüge derer, die uns kapitalgedeckte Renten verkaufen wollen, die immer sagen, dafür brauchen wir also, weil die Menschen älter werden, brauchen wir sozusagen Kapitalmarktprodukte, was großer Unsinn ist.
Aber es ist doch keine Lüge, dass 7 Millionen Leute jetzt in Rente gehen bis 2035. Das ist keine
Wenn man
Lüge.
Aber die Arbeit produktiver gestaltet, kann man mit weniger Arbeitszeit wesentlich mehr produzieren. Also wenn man das langfristig anguckt, können wir heutzutage, also schau dir doch die Entwicklung, die Landwirtschaft ist der Klassiker, aber auch in der Industrie war das so. Das, was wo früher also irgendwie 100 Bauern waren, das macht jetzt ein Bauer. Ja. Also ich meine, ich wohne auf dem Dorf, ich kann das besichtigen. Also das weiß man. Und in der Industrie ist es ähnlich. Die Rationalisierung, die neuen Technologien. Wir haben eine Digitalisierung, die wird viele Jobs auch überflüssig machen. Wir können in vielen Bereichen Arbeit ersetzen durch neue Technologien. Okay. Und das tun wir zurzeit wenig, weil Deutschland ist zurzeit relativ wenig innovativ. Zukunftstechnologien werden viel mehr in China und anderen Ländern entwickelt. Auch in den USA wieder, weil die auch sehr viel Geld da reinpumpen. Also wir sollten doch eher schauen, wie wir tatsächlich neue Technologien entwickeln, statt zu sagen, wir brauchen immer mehr Arbeitskräfte.
Okay. Ein Drittel aller Pflegekräfte wird in den nächsten 10 Jahren in Rente gehen. Ein Drittel aller Lehrer in Deutschland. Die sollen also einfach, der Rest soll einfach produktiver arbeiten.
Ja, diese Berufe brauchen wir. Aber wir brauchen viele Berufe möglicherweise in Zukunft nicht mehr. Ich meine, es wird ja immer, das ist ja eine zweigespaltene Debatte. Wenn man über Rente redet, wird immer gesagt, wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Wenn die Digitalisierung besprochen wird, dann gibt es das Zukunftsbild. Viele Jobs werden wegfallen, viele Jobs wird es gar nicht mehr brauchen. Natürlich brauchen wir in Zukunft auch mehr qualifizierte Arbeit. Das ist wieder, da sind wir bei der Frage unseres Bildungssystems.
Aber nicht aus dem Ausland.
Ja, wir sollten erstmal schauen, dass wir hier qualifizierte Fachkräfte finden. Wir haben bei der Pflege eine riesige Zuwanderung.
Und wenn wir die nicht finden?
Andere Länder brauchen vielleicht auch Pflegekräfte. Also auch dieser, und deswegen holen wir uns die syrischen Ärzte alle hierher, weil wir sind die großen Humanisten. Syrien braucht ja keine Ärzte. Wir sind ja ganz stolz auf uns, dass die jetzt alle bei uns arbeiten.
Aber wir rekrutieren gerade aus Kolumbien, aus Mexiko, aus Südamerika.
Ja klar, weil all diese Länder offenbar diese Fachkräfte nicht brauchen. Ist das etwa humanitäre Politik? Damit machen wir diese Länder ärmer und fühlen uns noch großartig dabei.
Ich möchte,
dass wir hier Menschen ausbilden. Wir haben, Verdi hatte vor kurzem, oder ist schon ein bisschen her, aber sie hatten eine sehr gute Studie. Es gibt in Deutschland 300.000 voll ausgebildete Pflegekräfte, die nicht mehr in ihrem Job arbeiten, weil einfach die Arbeitsbedingungen unmöglich sind, die Löhne teilweise nicht gut sind, die zu großen Teilen zurückkehren würden, wenn man sie besser bezahlen würde. Und in vielen Berufen ist es ja auch so, ich hatte vor kurzem auch eine Debatte über sogenannten Fachkräftemangel. Da hat mir einer im Ernst entgegnet, wenn wir keine Zuwanderung hätten, dann würde niemand in den Logistikzentren von Amazon arbeiten. Na, schönen Dank auch. Vielleicht könnte Amazon auch bessere Arbeitsbedingungen schaffen, höhere Löhne zahlen, dann würden die Leute auch dort arbeiten. Das ist teilweise wirklich eine Debatte der Arbeitgeberlobby. Und die angeblich Linken merken das nicht. Sie bedienen diese falsche Debatte, wo es eigentlich nur darum geht, schlecht bezahlte Jobs zu besetzen. Und da, wo wir qualifizierte Kräfte brauchen, die brauchen wir tatsächlich, da sollten wir mehr investieren in die Ausbildung. Ich meine, wir haben eine ganze Generation von Lehrern verprellt, weil es teilweise für so vor 10, 15 Jahren, da hieß es, wir haben ja nicht mehr so viele Kinder und es sollen nicht mehr so viele Lehrer ausgebildet werden. Wir haben die Lehrer nicht ausgebildet, die wir jetzt brauchen. Natürlich waren die Menschen da, das war keine Demografiefrage. Es war eine Frage, was die Gesellschaft ausbildet und ob sie junge Menschen motiviert, den Lehrerberuf anzustreben oder ob sie sie demotiviert. Wir haben sie demotiviert. Und bei der Pflege ist es ähnlich. Die Pflege ist nicht sehr gut bezahlt, sie ist wahnsinnig stressig. Ich habe allergrößten Respekt davor, was Menschen leisten, wenn sie Pflegekraft sind und auch vor der Verantwortung. Und wir müssen einfach dort Arbeitsbedingungen verbessern und Bezahlung verbessern. Dann gibt es Menschen, die das gerne machen und sich ausbilden.
Zurück zu deinen Überzeugungen. Du hast jahrelang, auch bis 2020, als linke Politikerin immer die Überzeugung gehabt, das Hartz-IV-System muss überwunden werden.
Ja, natürlich.
Und dass Sanktionen falsch sind.
Nein, es geht nicht darum, dass Sanktionen generell falsch sind, sondern die Hartz-IV-Sanktionen sanktionieren und zwingen Menschen, schlecht bezahlte, prekäre, untertariflich bezahlte Arbeit anzunehmen. Das lehne ich ab. Das lehne ich selbstverständlich ab.
Genau, du warst immer gegen Sanktionen. Du hast auch immer gesagt, mit den aktuellen Sanktionen macht sich der Staat zum Helfershelfer der Lohndrücker. Arbeitslose würden so in schlecht bezahlte Beschäftigungsverhältnisse gezogen.
Darum geht es.
Aber ganz kurz, du warst also immer gegen Sanktionen. Und jetzt bist du aber für Sanktionen.
Ich war dagegen, dass man die Zumutbarkeitsregeln verändert hat. Ich bin nicht für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das war ich nie und das halte ich auch nicht für richtig, weil es am Ende bedeutet, dass der Sozialstaat abgebaut wird. Ich möchte, dass Menschen, die schuldlos arbeitslos werden, dass die ordentlich abgesichert werden. Deswegen fordere ich auch, dass das Arbeitslosengeld 1 länger gezahlt wird und dass danach statt Bürgergeld oder Hartz IV wieder etwas kommt, das dem damaligen der Arbeitslosenhilfe ähnelt. Das heißt, dass es sich am letzten Einkommen orientiert und dass es klare Zumutbarkeitsregeln gibt. Also ich darf nicht gezwungen werden, den letzten Drecksjob mit miesen Löhnen, Leiharbeit oder was auch immer anzunehmen. Aber selbstverständlich kann ich von jemandem, der öffentliche Leistungen erhält, erwarten, dass er eine zumutbare Arbeit annimmt. Das ist ja etwas ganz anderes.
Aber ein Bürgergeld ohne Sanktionen heißt ja nicht bedingungsloses Grundeinkommen, das ist klar. Das heißt dann einfach Existenzminimum, ist was anderes als ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Ja, aber es ist doch eine falsche Debatte. Also Menschen, erstens, es gibt ja gar nicht so viele. Es hilft der Propaganda gegen das Bürgergeld oder gegen die Menschen, die Lohnersatzleistungen brauchen, wenn man so tut, als könnte man die auch bekommen, wenn man gar nicht arbeiten will. Wer nicht arbeiten will, der sollte ein Problem haben. Die meisten im Bürgergeld bekommen keinen Job. Deswegen, da sind wir wieder bei den mangelnden Ausbildungen, bei anderen Vermittlungshemmnissen. Darüber muss man reden. Aber so zu tun, als könnte man sich auch einfach hinsetzen und sagen, ich will nicht arbeiten und man kriegt trotzdem Bürgergeld. Nee, das nicht, weil das müssen ja andere Menschen bezahlen. Also
ja, aber deine Überzeugung war immer, du bist gegen Sanktionen und jetzt bist du für Sanktionen. Also deine Überzeugung hat sich geändert.
Nein, die hat sich nicht geändert. Also in dem Punkt hat sie sich nicht geändert. Bei der Flüchtlingspolitik gebe ich zu, bevor wir die Flüchtlingskrise hatten, habe ich darüber anders gedacht.
Aber wenn du früher gegen Sanktionen warst und heute für Sanktionen bist, dann
hat sich
das geändert. Ich war
immer dafür, dass man natürlich verpflichtet ist, zumutbare Arbeit anzunehmen. Ich war immer dagegen und das bin ich auch heute, dass Menschen gezwungen werden, mies bezahlte, prekäre Jobs unterhalb ihrer Qualifikation anzunehmen. Und das ist ja das, worum es bei Hartz IV ging. Also der Niedriglohnsektor in Deutschland ist durch Hartz IV ermöglicht worden, weil man die Menschen gezwungen hat, diese Leiharbeit und befristete Jobs und untertarifliche Jobs anzunehmen. Und das halte ich für falsch und das halte ich heute immer noch für falsch. Ich meine, ich möchte, dass Menschen bessere Löhne haben als heute und nicht schlechtere.
Du forderst auch einen höheren Mindestlohn, anderes Rentensystem, staatlichen Wohnungsbau und eine Bürgerversicherung bei der Krankenversicherung. Da bist du dir treu geblieben.
Ich bin mir auch bei dem Punkt treu geblieben. Im Übrigen möchte ich vor allem, dass Bürgergeldempfänger natürlich auch sinnvolle Qualifikationen annehmen. Ja, und das halte ich auch für dringend notwendig.
Apropos treu geblieben. Ich habe mir nochmal dein Buch durchgelesen, dein letztes. Das waren die Selbstgerechten. Das war ja also meiner Sicht so eine Abrechnung mit deiner ehemaligen Partei, den Linken.
Nicht nur.
Ja, aber Linksliberale und so weiter, die sich eher um Identity Politics, Woke-Themen kümmern.
Also auch die Grünen, ne? Die sind ja eigentlich das Paradebeispiel.
Ums Gendern und du hast immer wieder, und ich habe so viele Stellen in dem Buch gefunden, wo du, und ich war auch mal bei einer Lesereise von dir, wo du immer wieder vorgelesen hast, es geht um echte linke Politik. Echte linke Politik heißt echte Umverteilung. Mhm. Das war deine Überzeugung. Können wir alles durchgehen? Ich habe auch nochmal geguckt, was für dich echte Umverteilung hieß. Also zum Beispiel 2014 hast du der Taz ein Interview gegeben, da hast du gesagt, Reiche können 50% Vermögensteuer zahlen. Das war deine Idee von echter Umverteilung. Erklär mir mal bitte, warum in deinem Parteiprogramm, in deinem Wahlprogramm jetzt zu Vermögensteuer Folgendes steht. Die Vermögensteuer wollen wir für Vermögen ab 25 Millionen Euro mit einem Steuersatz von 1% reaktivieren.
Ja, der steigt dann auf 2 ab 100 und auf 3 ab 1 Milliarde. Und das wäre wenigstens mal wieder ein Einstieg in eine ordentliche Vermögensbesteuerung.
Was ist mit den anderen 47% geblieben? Wo sind die, Sarah?
Also ich meine, wir müssen ja irgendwo realistische Politik machen. Ich möchte, dass wir eine Gesellschaft haben, wo nicht, da würde ich aber mehr bei der Erbschaft ansetzen und nicht bei der Vermögenssteuer, wo nicht die Chancen eines Jugendlichen dadurch bestimmt werden, ob er ein Riesenvermögen in den Schoß gelegt kriegt oder ob er aus einer armen Familie kommt und meistens noch nicht mal ordentliche Bildung bekommt.
Das ist nicht echte Umverteilung. Richtig?
Das ist schon. Also natürlich ist das ja in einem Gesamtpaket. Wir sind ja zum Beispiel in unserem Wahlprogramm, und das halte ich auch den besseren Weg. Wir fordern dort eine neue Eigentumsform. Das ist Verantwortungseigentum. Ja. Dieses Verantwortungseigentum wäre, weil viele Vermögen sind ja im Unternehmen. Also das ist ja nicht nur ein Argument der Arbeitgeberlobby, das stimmt ja. In Deutschland gibt es einen Großteil der Vermögen, sind gebunden im Mittelstand, in inhabergeführten Familienunternehmen. Ja. So, diese Unternehmen sind trotzdem natürlich auch eine Quelle von Reichtum. Man kann sie vererben, und die nächste Generation muss im Unternehmen nicht arbeiten, sondern sie kann auch einfach einen Fremdmanager einstellen und dann tut sie ihr Leben lang nichts und zieht Geld ab.
Aber
unsere Lösung ist, dass man dieses Verantwortungseigentum, was nämlich genau das nicht mehr ermöglicht. Ein Unternehmen in Verantwortungseigentum kannst du nicht vererben, und du kannst keine Gewinne rausziehen. Ich halte das für viel wichtiger, diese Eigentumsform zu fördern, damit wir eine gerechtere Wirtschaft bekommen, als in jeder Debatte erklären zu müssen, was mache ich mit dem Mittelstand, der 50% Vermögenssteuer zahlen soll.
Aber dir ging es jahrelang als Überzeugung darum, dass die Schere zwischen Arm und Reich kleiner wird. Und das hast du gesagt, es muss eine echte Umverteilung geben. Mit 1% oder 3%.
Ich habe doch gerade gesagt, was unser Vorschlag ist.
Darf ich mal kurz ausreden? Bei 3% auch bei Milliardären wird die Schere nicht kleiner. Da wird vielleicht, dass die Schere größer wird, ein bisschen
abgenommen. Erklär mir mal, wie ein Familienunternehmen, wo das Vermögen im Unternehmen gebunden ist, eine 50-prozentige Vermögenssteuer bezahlt.
Ich will wissen, warum du nicht mehr echte Umverteilung forderst.
Ich frage dich, wie das funktionieren soll.
Du brauchst mich nicht fragen.
Du hast keine Antwort drauf.
Und
ich meine, ich werde keine Dinge vertreten, die nicht gehen. Was geht, ist, dass man tatsächlich...
Das hast du doch früher. Das hast du in deinem Buch immer wieder gesagt. Ich kann dir die Stellen alle vorlesen.
Deswegen habe ich auch in diesem Buch, also ich habe es damals Leistungseigentum genannt, Verantwortungseigentum. Das ist eine neue Eigentumsform, die unsere Wirtschaft sehr viel gerechter machen würde, weil sie verhindert, dass Unternehmen von Finanzinvestoren übernommen werden, dass Unternehmen ausgeplündert werden, dass Unternehmen zerfleddert werden, vielfach durch Private Equity, dass eine Erbengeneration ein Unternehmen übernimmt, nie einen Handschlag tut und trotzdem Millionen aus dem Unternehmen rauszieht. Das alles würde das Verantwortungseigentum verhindern.
Aber
und deswegen halte ich das für eine klügere Idee, als zu sagen, wir besteuern ein Unternehmen, das ja nicht liquide ist. Also wenn einer sein Geld hinter der Matratze hat oder meinetwegen ein Sparguthaben, dann kannst du 50% Vermögenssteuer holen. Aber die wenigsten wirklich Reichen haben Sparguthaben, sondern die haben entweder Aktien, da kannst du auch noch sagen, die können sie verkaufen. Die meisten haben aber Betriebsvermögen. Und bei Betriebsvermögen hast du ein Problem, wenn du mit 50% Steuer kommst.
Man kann ja 30% sagen, aber
du machst
nur noch 1-3%. Die alte Sarah hat immer gesagt, die extreme Konzentration von Vermögen und Wirtschaftsmacht muss angegangen werden. Das schaffst du mit deinen 1-3% nicht. Die Top 5 in Deutschland.
Du gehst einfach nicht auf das ein, was ich sage. Ich sage, dass der Hebel ist eine neue Eigentumsform und nicht, dass wir sagen, ein Unternehmen wird enteignet, was es ja faktisch wäre. Also wir müssten ja die Unternehmen verstaatlichen. Also du müsstest die Hälfte des Unternehmens verstaatlichen, wenn du sagst, die Hälfte ist Vermögenssteuer.
Die reichsten Deutschen in Deutschland, die aller superreichsten, die Quants und so weiter, die Top 5, haben in den letzten 10 Jahren ihr Vermögen mehr als verdoppelt. Es ging um 133% nach oben.
Ich würde auch, also das ist ja auch eine Forderung, die wir haben.
Die würdest du mit 3% besteuern, anstatt echte Umverteilung.
Das ist das Vermögenseinkommen. Das ist das Vermögen. Ich fordere ja zum Beispiel, dass Kapitaleinkommen erstmal wenigstens genauso besteuert werden wie Arbeitseinkommen. Dann würden sie unter die Reichensteuer fallen.
Wir reden aber über Vermögen.
Ja, du hast aber doch gerade angeführt, wie viel Einkommen sie aus ihrem Vermögen herausziehen.
Nein, ihr Vermögen hat sich verdoppelt.
Ja, aber aus diesem Vermögen ziehen sie Einkommen. Das ist ja das, was sie rausziehen. Und dieses Einkommen möchte ich mit dem normalen Arbeitseinkommenssteuersatz versteuern. Und das, der ist zurzeit, da kann man sogar bei der Reichensteuer drüber reden, dass man das wieder erhöht. Die ist ja so, glaube ich, ab 230.000. Zurzeit 45% plus Soli. Da hätte ich durchaus, also finde ich überhaupt nicht problematisch, wenn man das erhöht, weil das sind sehr, sehr reiche Menschen. Und deswegen sollte man auf jeden Fall das Einkommen, was aus diesem Vermögen gezogen ist, gezogen wird, deutlich stärker besteuern. Und wie gesagt, bei den eigentlichen Vermögen müssen wir einfach wissen, wo diese Vermögen überwiegend angelegt sind. Und deswegen wäre eine andere Eigentumsform ein besserer Weg zu einer tatsächlich gerechten Wirtschaft. Ja, weil wir wollen ja auch, dass die Wirtschaft funktioniert. Also wir wollen ja auch, dass die Unternehmen produzieren, dass sie am Markt gut dastehen, dass sie Arbeitsplätze halten, dass Menschen auch mitbestimmen. Das ist auch immer eine Forderung gewesen. Also dass zum Beispiel Verlagerungen, dass es da eine Betriebsabstimmung gibt. Das sind ja alles Dinge, die ich unverändert vertrete. Also ich lasse mir ja hier nicht in den irgendwie unterjubeln, dass ich jetzt die heutige Wirtschaftsordnung, so wie sie jetzt in der Verteilung ist, irgendwie gutheiße. Also das habe ich doch in meinen ganzen Büchern beschrieben und vertrete das ja auch in unserem Wahlprogramm. Also das Verantwortungseigentum steht ganz vorn an unserem Wirtschaftskapitel.
Das 2013er Buch hieß Freiheit statt Kapitalismus. Da hast du noch gesagt, du willst einen kreativen Sozialismus und eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Davon ist in deinem Programm kein Wort zu finden.
Naja, also eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus, so könnte man das Programm schon beschreiben. Also was ist Kapitalismus?
Warum steht das nicht drin?
Weil die meisten Menschen eben Kapitalismus und Marktwirtschaft identifizieren. Für die meisten Menschen ist Kapitalismus gleich Marktwirtschaft.
Bist du immer noch für Sozialismus?
Den Begriff würde ich nicht verwenden, weil er für die Mehrheit der Menschen nicht verständlich ist. Also wenn wir nur eine Politik machen wollen für Studis im Politikseminar, dann können wir mit diesen Begrifflichkeiten was reißen. Wenn man eine Politik machen möchte für die große Mehrheit und gerade für die Menschen, denen es nicht so gut geht, sollte man mit Begriffen arbeiten, die dort auch, wo sie etwas zuordnen können. Sozialismus, viele Leute gehen davon aus, das ist die DDR, das ist Planwirtschaft. Deswegen beschreiben wir das, was wir wollen. Wir wollen eine gerechte Leistungsgesellschaft. Wir wollen eine Gesellschaft, wo der eigene Wohlstand von dem abhängt, was der Mensch selber tut. Also im Grunde, wo die elementare Grundbedingung für Freiheit erfüllt ist, nämlich, dass der Mensch selbst über sein Leben entscheiden kann und nicht seine Herkunft, seine Eltern und deren Reichtum. Das ist das, was ich anstrebe. Das ist mein Gesellschaftsideal.
Ich habe noch zwei Themen, dann hoffentlich ist noch ein paar Minuten Zeit für Zuschauerfragen. Klima. Habe ich mal in Wahlprogrammen geguckt, fand ich tolle Sätze. Da schreibt ihr, wir brauchen eine durchdachte Klima- und Umweltpolitik, die den Klimawandel ernst nimmt. Und das BSW steht zum Pariser Abkommen. Mhm. Warum finde ich dann in eurem Programm nicht, wann Deutschland klimaneutral sein muss?
Ja, weil das von den Technologien abhängt. Mit den heutigen Technologien können wir nicht klimaneutral werden. Das ist die große Illusion. Also das funktioniert nicht. Das heißt, wir brauchen technologischen Fortschritt, damit wir es schaffen.
Technologieoffenheit, ne? Sagt er.
Ja, da kommst du jetzt wahrscheinlich damit, dass das die FDP auch sagt. Ja und? Es muss ja nicht deswegen falsch sein. Es ist ja auch so ein Diskurs. Immer wenn einer was sagt, muss es falsch sein. Nein, wir müssen technologieoffen sein. Es bringt nichts.
Wann soll Deutschland klimaneutral sein, Sarah?
Wenn wir es können. Wenn wir die Technologien dafür haben.
Du stehst zum Pariser Abkommen.
Ja, aber auch das Pariser Abkommen wird ja nur eingelöst werden, wenn es weltweit tatsächlich auch technologisch eine entsprechende Entwicklung gibt, die uns Klimaneutralität ermöglicht.
Im Pariser Abkommen steht ab 2050 klimaneutral auf der ganzen Welt.
Ja, das ist ja auch ein Ziel, was man anstreben sollte.
Ist das euer Ziel?
Ich möchte nicht, dass wir dadurch klimaneutral werden, alleine in Deutschland, dass wir unsere Industrie aus dem Land treiben und verlieren. Ja. Weil das ist eine Klimaneutralität, die dem Klima nichts nützt, weil das Ganze wird woanders weiter produziert und ist da teilweise dreckiger. Und wenn wir es importieren, machen wir sogar noch mehr Klimagase.
Aber wenn man den Klimawandel ernst nimmt, wie du, muss man dann nicht sagen, ab dem Jahr sind wir klimaneutral?
Ja, die Grünen sagen das und machen das Gegenteil. Also wir haben in den letzten Jahren in Deutschland das ganze Gegenteil gemacht. Wir haben Pipeline-Gas durch amerikanisches Fracking-Gas ersetzt. Das ist ein Anschlag auf das Klima. Wir haben eine irre Hochrüstung. Das ist ein einziger Anschlag auf das Klima. Wir haben alles dafür getan, dass der Ukraine-Krieg nicht beendet wird. Jeder Krieg ist neben dem furchtbaren menschlichen Leid, was er verursacht, natürlich immer auch ein riesiger Anschlag auf das Klima. Mhm. Und zwar nicht nur, weil wir keine E-Panzer haben, sondern weil das ganze Desaster auch für das Klima das schlimm ist. So. Und die Grünen vertreten das alle. Und wenn du jetzt einen Grünen hier hättest, würde der natürlich stolz sagen, ja, schon 35 müssen wir klimaneutral sein.
Ich will ja nur wissen,
sein.
Was du sagst.
Ich sage, wir sollten es so schnell wie möglich sein, wenn wir es können, aber wir sollten es nicht um den Preis sein, dass wir hier verarmen und unsere Industrie aus dem Land geht.
In eurem Wahlprogramm steht, wir brauchen wieder langfristig Verträge zu Energieimporten, die sich am Kriterium des niedrigsten Preises orientieren. Du sagst ja immer, wir brauchen die billigste Energie, egal ob aus Russland oder selbst aus Amerika. Hast du ja am Parteitag gesagt, wenn die Amerikaner billiges Gas anbieten, ja, würde dir das auch machen. Seit wann ist billig vernünftig?
Also, wenn wir unsere Industrie in Deutschland halten wollen, müssen wir die Energiepreise senken. Und vorerst brauchen wir fossile Energie, weil aus dem Atomstrom sind wir raus, was meines Erachtens auch nicht unvernünftig war. Aber egal, wie man dazu steht, die Meiler sind nicht mehr da, also ist das eine irrelevante Debatte. Und wenn man mit Sonne und Wind allein die Wirtschaft heute nicht betreiben kann, braucht man Gas als Technologie, als Brückentechnologie. So, und dann sollten wir das Gas nicht teuer kaufen, sondern preiswert. Das amerikanische Fracking-Gas ist deshalb teurer, weil es natürlich auch viel aufwendiger ist. Es ist ja viel, viel aufwendiger, wenn ich Fracking betreibe, wenn ich dann verflüssige, wenn ich dann mit viel, viel Schiffsdiesel über den halben Globus fahre und wenn ich es hier wieder regasifiziere. Das ist teurer und klimaschädlicher.
Aber Sarah, du willst die billigste Energie für Deutschland, für die Industrie und so weiter.
Ich möchte, dass wir preiswerte Energie haben, weil sonst die Leute arm werden.
Aber dir ist klar, wenn wir nach dem Kriterium das Billigste ist das Beste gehen, dann fördert das unsere Abhängigkeit von denjenigen, wo wir die billigste Energie herbekommen. Und das fördert auch noch den Verbrauch von Energie, den wir ja senken müssen.
Na klar, und weil wir es uns ja auch leisten können, möchten wir teure Energie. Aber viele Menschen im Land können sich die nicht leisten.
Wir wollen saubere Energie.
Na, ich möchte erstmal, dass Menschen auch nicht ihren Lebensstandard verlieren. Und viele Menschen in Deutschland haben in den letzten Jahren massiv Kaufkraft verloren. Viele Familien haben ihre Urlaubsreise gestrichen. Viele Kinder können nicht mehr denen wird nicht mehr das geboten, was die Familien ihnen früher bieten konnten, weil die Energie so teuer geworden ist.
Erkennst du an, dass wenn wir nach dem Kriterium billigst möglich gehen, dass wir unsere Abhängigkeit dadurch erhöhen und dass wir den Verbrauch von Energie erhöhen,
also
weil er so
erstens,
billig ist.
Ganz billig ist es nie, wenn man sich von einem Anbieter abhängig macht. Wenn man preiswert einkaufen will, muss man schon aus dem Grund diversifizieren. Also man braucht mehrere Anbieter. In dem Augenblick, wo man von einem abhängig ist, das haben wir jetzt teilweise ja auch vom US-Gas, kann der die Preise hochtreiben. Also schon deswegen, wenn man billig einkauft, sollte man bei vielen Anbietern einkaufen und nicht nur bei einem. Aber unter anderem sollten wir auch in Russland kaufen, weil das eben geografisch das Land ist, was uns Pipeline-Gas liefern kann. Norwegen kann das auch, aber viele andere können es nicht.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Erkennst du an, dass die billige Energie, Öl und Gas, so billig ist, weil die Umweltzerstörung nicht mit eingepreist ist?
Sie ist vor allem, Fracking-Gas ist irgendwie umweltfreundlicher oder was?
Das behaupte ich doch gar nicht.
Du hast gerade gesagt, die einen sind billiger, weil die Umweltzerstörung nicht eingepreist
Öl,
ist. Fracking-Gas ist teurer,
Das ist auch Gas. Öl und Gas ist so billig, ganz auf der ganzen Welt.
Willst du jetzt, dass wir sozusagen morgen auf Öl und Gas verzichten?
Sarah, ich will nur wissen, ob du anerkennst, dass Öl und Gas so billig ist, weil der CO2-Ausstoß nicht mit eingepreist ist.
Na, erstens preisen wir ihn ja in Europa ein mit dem CO2-Preis, was dazu führt, dass die Menschen eben sehr hohe Kosten haben und die werden weiter steigen, was ich für falsch halte. Und das Zweite ist, gerade wenn man durch eine CO2-Bepreisung erreichen will, dass CO2-Ausstoß minimiert wird, dann müssen die Menschen Alternativen haben. Und wenn ich hier jahrelang auch eine grün beteiligte Regierung erlebe, die das Weltklima im Heizungskeller retten will, aber nichts dafür tut, dass die Deutsche Bahn halbwegs sinnvolle und attraktive und erträglich pünktliche Verbindungen anbietet, dass der Güterverkehr also auf der Schiene immer mehr eingeschränkt wird, dann muss ich sagen, das ist heuchlerische Klimapolitik. Das ist unehrlich, zutiefst unehrlich.
Mein Punkt ist, Öl und Gas ist so billig, weil die Umweltzerstörung nicht mit eingepreist ist. Wäre sie das, wäre Sonne und Wind die billigste Energie.
Ja, aber die Sonne scheint nicht immer und der Wind weht auch nicht immer. Das ist doch das Hauptproblem.
Könnt ihr ja Speicherung fordern.
Ja, aber es gibt zurzeit noch keine wirklichen Speichertechnologien, die nicht mit einem riesigen Verlust verbunden sind. Ja. Es gibt nicht die, wenn wir die Speichertechnologien haben oder wenn wir in Zukunft den Fusionsreaktor haben oder was auch immer, dann werden wir nicht mehr Öl und Gas brauchen. Aber wir haben diese Technologien noch nicht.
Zwei konkrete Themen, einmal Wärmewende und Verkehrswende. Ihr seid ja gegen das Verbrennerverbot, wie ihr sagt. Es ist ja ein Verbrenner-Neuzulassungsverbot ab 2045, also 35. Es dürfen keine neuen Verbrenner dann neu zugelassen werden. Die Umweltministerin hat hier letztens gesessen und hat gesagt, die alten Verbrenner können bis 2045 noch kaputt gefahren werden. Du erkennst an, dass Verbrenner nicht verboten werden, sondern nicht.
Ja, ist aber besonders dumm. Also die Leute können mit den alten Rostlauben mit irgendwie ganz viel Ausstoß noch fahren, statt dass man den Autokonzern eine Auflage gemacht hätte, verbrauchsärmere Verbrenner zu entwickeln. China macht das teilweise.
Gar keine Verbrenner. Verbrennen ist Verbrennen.
Ja, was heißt gar keine Verbrenner? Viele Leute können sich die E-Autos nicht leisten, die Infrastruktur ist nicht da dafür und der Strom kommt immer noch etwa zur Hälfte aus fossilen Energieträgern. Es macht doch keinen Sinn, die Leute zu zwingen, sich ein E-Auto zu kaufen, wenn am Ende der Strom sowieso aus dem Gas oder sogar aus dem Kohlekraftwerk kommt.
Gut, du bist gegen das Verbrenner-Neuzulassungsverbot. Okay.
Ja, sicher.
Aber wenn wir klimaneutral sein werden, 2045 oder 2050, heißt das so oder so, dass kein Benziner und Diesel mehr auf den deutschen Straßen fahren darf?
Aber es gibt ja auch.
Darf ich kurz ausreden?
CO2-neutrale.
Wie soll das dann anders gehen?
Ja, also das
was ist
ja
euer
das.
Plan?
Also ich meine, ja, dass wir schauen, entweder gibt es dann Verbrenner, die einen Sprit haben, der klimaneutral ist. Also die sind ja heute auch schon da, aber sie werden nicht weiter erforscht. Sie sind viel zu teuer.
Wir müssen mal schauen.
Die E-Fuels sind zu teuer, aber wir könnten den Unternehmen einen Anreiz setzen, dass sie in diesem Bereich stärker forschen. Das tun sie aber nicht, wenn man den Verbrenner verbietet. Wer forscht denn jetzt noch?
Weil das ist doch nicht durchdacht. Durchdacht wäre, einen Plan zu haben, wie ab 2045 oder ab 2050 keine Verbrenner mehr auf den Straßen fahren.
Nee, wieso? Wenn sie klimaneutrale Kraftstoffe haben, sind die Verbrenner ja kein Problem.
Ja, wenn.
Ja, aber
das ist doch Wunschdenken.
Na gut, das E-Auto, was zur Hälfte mit fossilem Strom betrieben wird, ist auch keine Leistung. Und es ist auch in anderer Hinsicht natürlich, es ist bis heute das Recyclingproblem nicht gelöst der Batterien. Wir haben die Rohstoffe nicht für die Batterien. Wir sind auch nicht wettbewerbsfähig in der Produktion der E-Autos. Nirgends in Deutschland werden Batteriezellen gefertigt. Wir sind da ganz hinten im weltweiten Wettbewerb. Wir zerstören die Technologie, wo wir tatsächlich etwas leisten könnten, nämlich wenn wir verbrauchsärmere Verbrenner produzieren würden. Die zerstören wir. Wir geben ja auch keinen Anreiz, dort irgendwie weiter zu forschen. Und wir setzen auf eine Technologie, wo wir nicht wettbewerbsfähig sind. Das ist doch keine sinnvolle Industriepolitik. Also ich meine, die Chinesen haben ja sehr bewusst auf das Batterieauto gesetzt, nicht aus Klimagründen, sondern weil sie das Know-how dafür hatten und auch die Rohstoffe.
Du setzt doch auf die Verbrennertechnologie, die keine Zukunft hat.
Das weißt du doch gar nicht.
Die kann gar keine Zukunft haben, weil sie immer mit Benzin und Diesel betrieben werden muss.
Das stimmt doch nicht. Es gibt ja jetzt schon CO2-neutrale Kraftstoffe. Die sind nur viel zu teuer. Deswegen für den Normalbürger sind sie keine Option. Aber natürlich gibt's die schon. Und wer sagt denn nicht, dass man in dem Fall weiter forschen kann? Wir müssen ja auch forschen, was Technologien angeht, damit der Strom irgendwann sauber ist. Weil sonst nützt das E-Auto ja auch nichts. Also ich meine, das ist ja auch dieser Irrsinn der grünen Politik. Sie setzen auf ganz viel stromintensive Technologien, haben aber keine Idee, wo der Strom herkommen soll.
Thema Wärmewende. Ihr seid dafür, dass der Einbau von Wärmepumpen genauso gefördert wird wie alle anderen Technologien. Und ihr sagt, dass das Heizungsgesetz abgeschafft werden muss. Okay, also Anti-Robert Habecks Heizungsgesetz ist gegeben. Die Wärmewende muss trotzdem kommen.
Ja, die Frage ist aber auch, mit welcher Technologie?
Ganz kurz, 70% aller Deutschen heizen immer noch mit Öl und Gas. Das ist nicht zukunftsfähig. Wir müssen also es schaffen, dass 70% der Deutschen ihre Öl- und Gasheizung ab 2045 oder 2050 nicht mehr betreiben. Was ist denn dein Alternativplan?
Wir könnten schauen, dass wir die Fernwärme ausbauen, dann muss man aber die Stadtwerke unterstützen. Nee, tut man nicht, weil die können das ja gar nicht. Die Kommunen haben kein Geld. Geothermie ist extrem teuer. Und wenn du mit Bürgermeistern redest in Deutschland, es gibt einige bei größeren Städten, die versuchen es, aber auch die sagen einem, eigentlich können sie sich nicht leisten.
Fernwärme ist auf jeden Fall Potenzial noch da, aber wir müssen es schaffen, dass die Leute Wärmepumpen einbauen. Wir kommen da gar nicht dran vorbei.
Du kannst alte Häuser mit einer Wärmepumpe nicht warm kriegen. Wir wohnen in einem Einfamilienhaus und es ist noch nicht mal uralt. Und wir haben eine Ölheizung, uns eine Wärmepumpe einzubauen. Wir hätten das ganze Haus umbauen müssen. Und ich meine, okay, als Abgeordnete kann ich mir das vielleicht leisten, wenn ich das will.
Was ist denn dein Plan dafür?
Aber die meisten Menschen können sich das nicht leisten. Man nimmt ihnen im Grunde ihre Einfamilienhäuser weg, wenn man das durchzieht.
Das stimmt ja, dass die Leute sich das leisten können. Das stimmt auch, dass 70% aller Gebäude in Deutschland vor 1975 gebaut wurden. Das heißt, sie sind 50 Jahre alt, die sind scheiße gedämmt. Wir kommen aber nicht daran vorbei,
dass die Leute entweder mit Fernwärme oder Wärmepumpe heizen ab 2045. Ja, was ist der Plan?
Ja, der Plan ist auf jeden Fall nicht, die Leute zu zwingen, jetzt in den nächsten Jahren 6 Millionen Wärmepumpen einzubauen. Woher Habeck selber sagt, das hat gerade mal einen CO2-Effekt von 1,5%. Das würde 6 Millionen Wärmepumpen würden unseren CO2.
Gut, das ist nicht der Plan. Was ist dein Plan?
Mein Plan ist auch hier zu schauen, also ich sehe mehr Potenzial bei der Fernwärme, da müssen wir aber Geld investieren. Deswegen bin ich ja auch für eine Reform der Schuldenbremse. Also ich finde, solche Investitionen sollten dann auch tatsächlich müssen, anders geht's ja gar nicht, mit Kredit finanziert werden. Dann sollte man auf Geothermie setzen. Wir sollten auch mehr auf Kraft-Wärme-Kopplung setzen, selbst wenn das noch fossile Energieträger sind. Es minimiert auf jeden Fall den CO2-Ausstoß. Wir müssen auch nicht immer auf null Emissionstechnologien setzen. Es ist oft auch schon ein Vorteil, wenn die Emissionen sich halbieren. Und das ist auch so ein Wahnsinn, dass immer nur gefördert wird, was null Emissionen hat. Es wäre für das Weltklima auch schon ein Segen, wenn ein Land wie Deutschland nur noch die Hälfte ausstößt. Nein. Oder wenn andere Länder. Natürlich, jede Minimierung ist ein Vorteil. Und es gibt durchaus auch Wissenschaftler, die sagen, selbst eine Halbierung würde gravierende Folgen haben für das Weltklima. Also da gibt es ja durchaus unterschiedliche
Theorien. Die
deutsche
Bevölkerung ist 1% der Gesamtbevölkerung auf der Welt. Wir verbrauchen aber 2% der Energie, das heißt doppelt so viel.
Wenn dass wir alleine in Deutschland eben das Weltklima sowieso nicht retten können. Das ist doch klar. Und deswegen ist jeder Schritt zur Reduktion ein sinnvoller Schritt.
Wir sind der größte Klimaverpester in Europa, Sarah.
Ja, aber trotzdem ist es, selbst wenn wir null ausstoßen, weil wir hier nichts mehr produzieren,
dann sind wir wettbewerbsfähig für die Zukunft.
Ist das Weltklima dadurch nicht gerettet? Wir brauchen Technologien, die wir dann auch exportieren können in die Welt, die uns tatsächlich einer klimaneutralen, umweltverträglichen Wirtschaft näher bringen. Und es gibt eine Reihe von Dingen, die man sofort machen könnte. Ja. Zum Beispiel, dass man eben verhindert, da sind ja nur die Lobbys dagegen, dass immer noch in riesiger Zahl Produkte erzeugt werden, die nach kürzester Zeit kaputt gehen, für die es auch keine Reparaturmöglichkeiten gibt, die auf den Müllhalden landen. Das ist ein riesiger CO2-Zusatzausstoß, den man sich sofort sparen könnte. Da muss man nicht den Leuten das Heizen überteuern oder muss ihnen auch nicht ihr Auto wegnehmen. Es gibt ja Möglichkeiten. Wir könnten den Güterverkehr auf der Schiene massiv ausbauen. Viele Unternehmen würden gern aus der Schiene transportieren, haben aber gar keine Chance dazu, weil die Bahn die Kapazitäten eingeschränkt hat. Es gibt ja Schritte, die man gehen könnte, die werden aber nicht gegangen und dann kommt man mit solchen ideologischen Projekten, die gar nicht viel erreichen. Also wie gesagt, 6 Millionen Wärmepumpen, Aussage Wirtschaftsministerium, 1,5% weniger CO2-Ausstoß bezogen auf Deutschland. Und dafür irre Geldsummen. Das hat keinen Sinn. Also wir sollten da investieren, wo auch 1 Euro den maximalen Klimaeffekt hat. Und wir sollten vor allem auch keine Augenwischerei machen, weil es ist natürlich in dieser ganzen Klimarechnung auch nicht berücksichtigt, dass die Transportkosten, die Transportemissionen überhaupt nicht einberechnet sind. Also wenn wir hier Landwirtschaft tot machen und importieren aus dem Mercosur-Gebiet oder von irgendwo aus Argentinien, dann ist unser CO2-Ausstoß geringer, weil die Bauern hier nicht mehr produzieren. Der Weltausstoß ist natürlich viel größer, weil ein Haufen Schiffe transportieren müssen.
Ich war beim Heizen.
Nein, es gehört doch alles zusammen.
Gut.
Man kann doch nicht immer nur über ein Thema reden und andere Themen werden weggelassen. Und Militär zum Beispiel finde ich schon bemerkenswert, dass die Grünen am meisten aufrüsten wollen, dass Herr Habeck inzwischen für 3,5% ist. Das sind 150 Milliarden im Jahr. Da ist der Klimaeffekt völlig egal. Und das ist ein massiver CO2-Ausstoß.
Du kannst die Punkte machen, aber lass uns bei den Themen bleiben, die ich jetzt angesprochen habe. Letztes Thema, Ukraine, Außenpolitik. Ist es immer noch deine Position, dass Waffenlieferungen gestoppt werden müssen und verhandelt werden muss?
Ja, sicher. Gut. Es wird ja jetzt im Hintergrund verhandelt, aber man hätte ganz, ganz viele Menschenleben gerettet, wenn schon vor einem Jahr, vor 2 Jahren verhandelt worden wäre und dieser schreckliche Krieg wäre längst beendet.
In eurem Wahlprogramm steht aber, wir wollen, dass kein weiteres Steuergeld bereitgestellt wird, um diesen sinnlosen Krieg zu verlängern. Ist das dasselbe?
Ja, wenn wir keine Waffen mehr liefern, heißt das natürlich auch, dass wir kein Steuergeld mehr dafür verbrennen. Also weiß ich nicht, was du jetzt da für einen Unterschied aufmachst. Es ist ja beides absurd. Auf der einen Seite ist es unmenschlich barbarisch.
Ich wollte nur wissen, ob das immer noch die Position ist. Keine Waffen mehr, stattdessen Verhandlungen.
Ja, wir sollten in die Kriege dieser Welt, die sollten wir nicht mit Waffen munitionieren. Also das ist, man beendet keinen Krieg mit Waffen.
Du hast im April 2024 gesagt, es stimmt, je prekärer die Situation der Ukraine ist, desto weniger wird Russland ein Interesse haben zu verhandeln. Das macht völlig Sinn. Wenn du jetzt sagst, keine Waffen mehr von Deutschland, vom Westen, dann verschlechterst du die Lage. Darf ich ausreden? Dann verschlechterst du die Lage der Ukraine
und wirst nach deiner eigenen Logik dafür sorgen, dass die Russen kein Interesse mehr an Verhandlungen haben.
Umgekehrt ist es so. Wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren Massen von Waffen geliefert. Immer mehr, immer schwerer. Die Situation der Ukraine ist heute prekärer, als sie vor 1 oder 2 Jahren war. Sie werden nicht wieder so einen Friedensschluss kriegen, wie er in Istanbul direkt am Anfang des Krieges möglich gewesen wäre. Die Waffenlieferungen haben nicht verhindert, dass die Russen vorrücken. Und natürlich ist die Gefahr, wobei es sieht ja jetzt danach aus, dass verhandelt wird. Also es ist ja offensichtlich, dass die Amerikaner im Hintergrund jetzt mit Russland schon verhandeln. Aber es wäre auch denkbar gewesen, dass die Russen jetzt sagen, jetzt sind sie auf dem Vormarsch. Es gibt viele Militärs, die voraussagen, dass die Ukraine in einem halben Jahr zusammenbrechen würde, die Front, wenn die jetzt gar nicht mehr verhandelt hätten.
Aber du stehst dafür, keine Waffen mehr zu liefern und stattdessen zu verhandeln, obwohl du selbst sagst, wenn wir
ich möchte, dass wir einen Waffenstillstand, wir könnten ja längst das Angebot gemacht haben, wir liefern keine Waffen.
Das wollen wir doch alle. Wir wollen alle, dass Frieden ist.
Wer ist wir? Der Westen wollte es nicht. Der Westen hat.
Jeder normale Mensch möchte Frieden.
Ja, aber die Politiker, die westlichen Politiker haben in den letzten Jahren nicht darauf hingewirkt, dass es einen Waffenstillstand gibt. Es gibt seit Mai letzten Jahres gibt es einen Friedensplan von Brasilien und China, den auch die Schweiz unterstützt. Es wäre ein naheliegender Schritt gewesen, wenn die deutsche Regierung oder auch die amerikanische, aber Joe Biden wollte das eben nicht, Putin angerufen hätte und gefragt hätte, wärst du bereit, auf Basis dieses Friedensplans deine Waffen schweigen zu lassen? Und dann natürlich das damit verbunden hätte, dass dann auch der Westen keine Waffen mehr liefert.
Ist verstanden. Nach deiner eigenen Logik, die Lage der Ukraine wird schwächer, wenn wir denen nicht mehr helfen. Und dadurch wird die Verhandlungsbereitschaft Russlands geringer. Da beißt dir die Katze doch in den Schwanz.
Aber die Ukraine, die Verhandlungssituation ist trotz der Waffenlieferungen schlechter geworden. Das ist doch das, was wir jetzt seit 2 Jahren erleben, weil ihnen die Soldaten ausgehen
die Situation,
und nicht die Waffen.
Sarah, wäre die Situation der Ukraine nicht noch schlechter, wenn wir in den letzten 3 Jahren nicht mit Waffen geholfen hätten?
Nein, wir hätten damals die Istanbul-Verhandlungen zu einem Ende führen sollen und nicht die Ukraine unter Druck setzen sollen, dass sie abbrechen. Das hat inzwischen ja sogar Donald Trump bestätigt, dass das damals von der amerikanischen Regierung torpediert worden ist. Damals hätten sie einen wahrscheinlich relativ guten Friedensschluss erreicht. Ja. Da hätten sich die Russen sogar zurückgezogen.
Haben die Waffen?
Sie werden heute nicht, ich glaube nicht, dass es nochmal ein Ergebnis gibt, wo die Russen sich relevant zurückziehen. Vielleicht aus einigen Gebieten, aber bestimmt nicht aus allen.
Haben westliche Waffenlieferungen nichts gebracht für die Ukraine?
Sie haben gebracht, dass dieser Krieg jetzt 3 Jahre lang tobt und 1 Million Menschen gestorben ist bzw. verletzt wurde. Es ist doch ein Graus. Wir hätten doch alles daran setzen müssen, diesen Krieg schnellstmöglich zu beenden. Dann braucht es keine Waffenlieferung. Und stattdessen haben wir die Verhandlungen torpediert, haben einen Stellvertreterkrieg geführt. Das hat Johnson, viele haben das inzwischen ja offen gesagt, dass das ein Stellvertreterkrieg ist. Auf dem Rücken der Ukrainer, auf dem Rücken der jungen Männer, die da verstümmelt werden, die jeden Tag an dieser schrecklichen Front sterben.
Ja.
Und das ist doch eine barbarische Politik gewesen. Und dann sagen wir noch, wir helfen mit Waffen. Nein, wir helfen überhaupt nicht. Die Menschen sterben und haben Angst, dass, ich meine, ich habe vor kurzem mit einer Ukrainerin gesprochen, die hat ihren Freund dort, der ist zerfetzt worden im Panzer von einer russischen Rakete, nachdem er eingezogen wurde. Und die hat erlebt, wie junge Männer in ihrem Umkreis, wie die quasi auf der Straße fast wie verhaftet wurden und an die Front geschickt wurden. Ja. Das ist doch entsetzlich. Hätten wir den Krieg vor 2 oder 3 Jahren beendet, würde dieser junge Mann noch leben.
Sarah, hätte Fahrerkette.
Nein, nicht hätte Fahrerkette. Es gab die Option und der Westen hat sie torpediert.
Der Krieg dauert jetzt fast 3 Jahre.
Ja, schrecklich.
Das ist besser, als wenn Russland nach 1 Woche den Blitzkrieg gewonnen hätte. Korrekt?
Also das finde ich jetzt auch eine kühne Behauptung, weil 1 Million Menschen, die...
Bist du nicht froh, dass die Ukraine immer noch existiert?
Ich weiß nicht, was die russischen Kriegsziele waren. Also die Russen sind ja ganz erkennbar daran gescheitert, Kiew einzunehmen. Also die Vorstellung, und da hatten wir gerade mal Panzer, da hatten wir gerade mal Helme geliefert.
Sarah, bist du froh, dass, obwohl die Lage so scheiße ist, dass die Ukraine nach 3 Jahren immer noch existiert? Kannst du das mal beantworten?
Ich wäre froh, wenn man vor 3 Jahren, direkt nach Beginn des Krieges, einen Friedensschluss verhandelt hätte, der die Ukraine in einem territorialen Umfang wiederhergestellt hätte, den sie jetzt nicht mehr bekommen wird.
Bist du froh, dass die Ukraine nach 3 Jahren Krieg immer noch existiert, war die Frage.
Das ist eine falsche Frage. Ich wäre froh gewesen, wenn die Ukraine mit einem sehr, sehr schnellen Verhandlungserfolg wieder in ihren Grenzen, vielleicht außer der Krim, aber ansonsten in den Grenzen von 2022 fortexistiert
hätte. Warum kannst du nicht sagen, dass du froh bist, dass die souveräne Ukraine immer noch existiert?
Nein, weil deine Frage lief darauf hinaus, dass ich sagen soll, ich bin froh, dass 1 Million Menschen gestorben sind dafür. Ausdrücklich gesagt, bist du froh, dass wir mit unseren Waffenlieferungen den Krieg jetzt 3 Jahre lang angeheizt haben?
Nein, bist du froh, dass die Ukraine immer noch existiert nach 3 Jahren Krieg? Das ist die Frage.
Ich wäre froh, wenn die Ukraine diesen Krieg früher beendet hätte und dann würde sie auch noch existieren. Nee,
ich wäre froh, wenn Putin den Krieg beendet hätte.
Es gehören zwei Seiten.
Die Ukraine konnte einfach aufgeben.
Es gab damals Verhandlungen und
du kannst nicht sagen, dass du froh bist, dass die Ukraine trotz allem immer noch existiert.
Ja, aber was heißt trotz allem? Was heißt trotz allem? Also natürlich will ich nicht, dass die Ukraine verschwindet. Aber darum ging es doch gar nicht.
Dann sag doch, dass du froh bist, dass die immer noch existiert.
Ich bin aber nicht froh über den Preis. Weil der Preis ist ein völlig absurder Preis und er ist kein notwendiger Preis. Es war nicht notwendig, dass 1 Million Menschen sterben, damit die Ukraine noch existiert. Das war nicht der Preis, der dafür bezahlt werden musste.
Also hätte
die Ukraine hätte noch viel besser existieren können in wesentlich stärkerer territorialer Unversehrtheit, nämlich in den Grenzen von 2022, wenn man verhandelt hätte. Stattdessen hat man die Verhandlung abgebrochen, hat Waffen geliefert, 3 Jahre lang. 3 Jahre lang sind Menschen gestorben, sind junge Männer verstümmelt worden, ihr ganzes Leben ist zerstört worden. Also ich meine, es gibt ja auch immer mal auch Fotos von solchen jungen Männern. Ich weiß nicht, ob du die nie siehst. Die waren auch mal im Spiegel. Wenn man sich das anguckt, junge Männer, Augenlicht verloren, Arme und Beine verloren, das ganze Leben zerstört und die zählen noch nicht mal unter den Toten, sondern die zählen unter den Verletzten. Ja. Das alles ist angerichtet worden und es wäre vermeidbar gewesen. Und wir tun so, als würden wir der Ukraine dadurch helfen, dass wir diese Waffen immer weiter geliefert haben. Das ist doch eine völlig absurde Erzählung. Nein, es war ein Verbrechen, nicht alles dafür zu tun, diesen Krieg schnellstmöglich zu beenden. Dass dieser Krieg zu verurteilen ist, dass dieser Krieg bestialisch ist, das ist keine Frage. Aber umso mehr muss man alles dafür tun, um ihn zu beenden. Und der Westen hat nicht alles getan, um ihn zu beenden, sondern er hat alles getan, um ihn zu verlängern.
Fakt ist aber, die Ukraine ist nicht nach einer Woche untergegangen, so wie es ja befürchtet wurde. Also, dass es einen Blitzkrieg von den Russen gibt, weil sie einfach überwältigt.
Die russische Armee war so schlecht ausgestattet, dass sie ja, obwohl wir noch gar keine Waffen geliefert hatten, nicht nach Kiew gekommen ist.
Darf ich kurz ausrichten? Die Russen waren schlecht ausgestattet, die Ukrainer waren aber ziemlich gut ausgestattet. Sie wurden 10 Jahre lang von den Amerikanern massiv aufgerüstet und ausgerüstet. Bist du im Nachhinein froh, dass die USA das gemacht haben, damit die Ukraine eben nicht
Ich bin nicht froh darüber, dass die USA die Ukraine in eine militärische Partnerschaft gezogen hat, dass das US-Militär an der Grenze...
Bist du froh, dass die Amerikaner die Ukraine ausreichend offenbar ausgerüstet haben?
Warum ist der Krieg in der Ukraine ausgebrochen? Nicht in Georgien, nicht in Moldawien, nicht woanders. Die waren alle nicht so gut ausgerüstet.
Weil Putin sie überfallen hat.
Ja, aber wenn Putin aus primär imperialen Aspekten agieren würde, dann hätte er sich ein anderes Land ausgesucht. Also wenn es Putin in erster Linie darum ginge, die alte Sowjetunion wiederherzustellen, gab es ehemalige Sowjetrepubliken, mit denen er sehr, sehr leicht hätte militärisch überrollen können. Er hat just das Land überfallen, das am höchsten ausgerüstet war. Und das zeigt doch, dass es hier offenbar nicht primär um Territorialfragen geht, sondern um etwas anderes. Und deswegen halte ich es auch für ein Verbrechen, dass man es überhaupt drauf hat ankommen lassen. Natürlich rechtfertigt das den Krieg nicht, um mir das nicht gleich wieder in den Mund legen zu lassen. Es rechtfertigt den Krieg nicht, dass die Amerikaner dort 2000 Soldaten stationiert hatten, dass sie 12 CIA-Basen an der russischen Grenze hatten, dass sie die Ukraine mehr und mehr in die militärischen Strukturen der NATO hineingezogen haben. Das rechtfertigt den Krieg nicht. Aber es ist die Vorgeschichte, die erklärt, warum es zu diesem Krieg gekommen ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass dieser Krieg nie ausgebrochen wäre, weil man eine Politik nicht gemacht hätte, vor der auch viele westliche Diplomaten gewarnt haben, die gesagt haben, wenn wir so weitermachen, dann gibt es Krieg.
Dass es eine Vorgeschichte gibt, dass der Westen auch seine Verantwortung trägt, ist das eine. Dass aber die Russen ihren Nachbarn überfallen haben, das liegt nicht an dem Westen und der Ukraine, sondern nur an Putin.
Ich hab doch gesagt, es rechtfertigt den Krieg nicht, aber es erklärt, warum dieser Krieg ausgerechnet in der Ukraine ausgebrochen ist. Und wenn du jetzt sagst, die Aufrüstung, die Militärberater, die CIA-Basen, ich soll doch froh sein, dass es das alles gab, weil die Ukraine sich dadurch besser wehren konnte, dann sage ich nein.
Das ist doch Fakt, oder?
Weil ohne das hätte es diesen Krieg nicht gegeben, weil sonst hätte es ja einen Krieg auch in anderen Ländern gegeben, die viel schlechter ausgerüstet waren.
Aber was ist denn das für Logik? Wenn wir beide Nachbarn sind und auf unserem Grundstück machen können, was wir wollen, weil wir souverän dieses Grundstück...
Ja, und ich baue auf meinem Grundstück irgendwelche Selbstschussanlagen, die auf deins zielen. Und dann fühlst du dich bedroht.
Das ist aber trotzdem kein Grund, dass du dann bei mir einfällst und mir alles wegnimmst.
Es ist keine Rechtfertigung, nein. Das habe ich ja deutlich gesagt. Aber es erklärt, warum ich es vielleicht dann trotzdem mache.
Handelt die Ukraine in Notwehr?
Die Ukraine ist ein überfallenes Land.
Also ist eine Notsituation da und sie handelt in Notwehr, korrekt?
Wenn ein Land überfallen wird, das ist völkerrechtswidrig. Und ich verurteile es, wenn ein Politiker seine politischen Ziele mit militärischen Mitteln verfolgt. Deswegen verurteile ich diesen Krieg. Das ist doch völlig klar.
Und die Russen haben nicht in Notwehr gehandelt, korrekt?
Dieser Überfall ist nicht in Notwehr gehandelt. Sie haben aber als Reaktion auf eine Situation gehandelt, die man hätte vermeiden können und vermeiden müssen, wenn es wirklich um Humanität und Werte gegangen wäre, dann darf man nicht Situationen und Konflikte so weit zuspitzen, dass am Ende daraus ein Krieg entsteht.
Irgendwann wird es Verhandlungen geben, irgendwann wird es einen Waffenstillstand geben, irgendwann wird es eine Art von Frieden geben und es wird eine restliche Ukraine geben.
Wahrscheinlich jetzt ein schlechterer Frieden als vor 2 Jahren.
Es wird aber eine restliche Ukraine irgendwann nochmal geben. Das wird dann immer noch ein souveränes Land sein, richtig?
Ja, das hoffe ich.
Darf dieses souveräne Land selbst entscheiden, ob sie in der EU oder in der NATO Mitglied wird?
Ich nehme nicht an, dass Russland, wenn die Verhandlungen geführt werden, eine NATO-Mitgliedschaft unterstützen wird. Und warum sollen wir die Verhandlungen wieder auf einen Punkt führen?
Darf die restliche Ukraine souverän entscheiden, ob sie Mitglied der Europäischen Union sein wird?
Natürlich kann sie das. Gut. Das war ja sogar in Istanbul schon verhandelt worden. Das wird für uns verdammt teuer. Das ist ein anderes Problem. Aber das war in Istanbul in den Verträgen verhandelt, dass sie Mitglied der EU wird.
Letzte Frage zur Ukraine. Du bist ja mit dem BSW rausgegangen, als Selenskyj im Bundestag gesprochen hat. Warum willst du eigentlich mit Putin reden, aber Selenskyj nicht zuhören?
Ich bin auch gern bereit, mit Selenskyj zu reden. Das Problem dieser Debatte war, dass man nicht mit ihm reden konnte, sondern dass überhaupt keine Möglichkeit einer Debatte vorgesehen war. Es war eine Jubelarie. Eine Jubelarie für einen Mann, der kurz vorher die russischen Nuklearstreitkräfte angegriffen hat, der alles daran setzt, das kann man erklären mit seiner Verzweiflung, aber es rechtfertigt nicht, alles daran setzt, die NATO in diesen Krieg reinzuziehen. Und der dort erklärt hat, es gibt keine Kompromisse, die Zeit der Kompromisse ist vorbei, es wird einen Frieden zu ukrainischen Bedingungen geben. Und dafür hat der Bundestag Standing Ovations gegeben. Weltfremder ging es nicht. Und diesem unwürdigen Schauspiel haben wir uns entzogen und sind nicht hingegangen.
Letzte Frage, US-Imperialismus erleben wir gerade am Beispiel von Grönland.
Gaza, finde ich, also ich möchte, noch heftiger.
Ich möchte aber immer noch konkret eine letzte Frage zu Grönland stellen. Die Amerikaner bedrohen Grönland, das zu Dänemark gehört. Was würde die Kanzlerin Wagenknecht tun, damit Grönland verteidigt wird?
Ich würde auf jeden Fall alles dafür tun, dass Europa endlich eine eigenständige Politik macht.
Bei Grönland.
Also Trump wird nicht militärisch in Grönland einmarschieren, wenn es einen inneren NATO-Konflikt gibt. Aber das zeigt doch nur, dass wir auch von militärisch natürlich eigenständige Strukturen brauchen in Europa.
Hättest du einen Plan, wie wir es verhindern, dass die Amerikaner Grönland bekommen oder irgendwelche Konzessionen?
Ja, indem wir auch natürlich alles, was die Amerikaner von uns wirtschaftlich wollen, verweigern, wenn er das macht. Also ich meine, wir unterwerfen uns in so vielen Fragen. Wir sind eine digitale Kolonie der Amerikaner. Ja. Wir haben so viele Hebel, uns eigenständig zu machen und müssten das längst tun, auch unabhängig von Grönland. Ja, aber natürlich müsste man in dem Falle nicht nur wegen Grönland, sondern auch, weil Trump eine klare Agenda hat, er will Amerika groß machen zu unseren Lasten, müssen wir Europäer uns irgendwie mal darüber Gedanken machen. Da sind wir auch wieder bei den Wirtschaftssanktionen. Ja. Wollen wir wirklich unseren ganzen Handel mit den BRICS-Staaten aufgeben und uns noch mehr an die Amerikaner kletten und abhängig machen? Nein, wir müssen unsere eigene Politik machen.
Aber du meintest
gerade, wir brauchen auch eigenständige digitale Infrastruktur.
Du meintest gerade, wir müssten uns dann auch wirtschaftlich verweigern. Das tun wir jetzt bei der Ukraine in Sachen Russland. Wir verweigern uns einen Handel.
Nein, verweigern heißt nicht, dass wir mit den USA keinen Handel mehr treiben, sondern es heißt, dass wir uns nicht mehr in ihre Wirtschaftskriege einbinden lassen, dass wir uns nicht mehr von ihnen vorschreiben lassen, welche Investments wir schützen, mit welchen Ländern wir Handel treiben und welchen Ländern wir keinen Handel treiben. Das sollten wir nach unseren Interessen entscheiden. Natürlich können wir uns nicht über Nacht von dem US-Markt abschneiden. Ich meine, das müsste unsere Völkerrechtsaußenministerin fordern, weil sie hat hat ja immer gesagt, wenn einer Völkerrecht bricht, darf man keinen Handel treiben. Dann müsste sie eigentlich längst mit der Forderung unterwegs sein, dass wir jetzt jeden Handel mit den USA einstellen. Natürlich ist das absurd. Und wie gesagt, ich finde noch schlimmer das, was Trump jetzt im Gazastreifen beabsichtigt. Das finde ich barbarisch, 2 Millionen Menschen umzusiedeln. Das ist also, da müsste ein Riesenaufschrei durch Europa gehen. Also ich meine, Grönland, würde ich sagen, wird nicht dazu führen, dass die USA militärisch einmarschiert, auch wenn man es nicht sicher sein kann. Aber was im Gazastreifen passiert, das halte ich für eine reale Bedrohung, dass die Menschen vertrieben werden. Und hier brauchen wir auch eine eigenständige europäische Außenpolitik. Ja.
Normalerweise hat Hans noch eine Menge Zeit mit Hubbürgungsfragen. Du hast wenig Zeit, darum gib Hans 1, 2 Fragen und dann hast du den restlichen, also noch 2 Wochen Zeit, wegen dem Wahlkampf jetzt. Ne?
Okay, dann nicht mal ganz.
Danke, dass du hier warst.
Gerne.
Hallo Sarah, 3 Fragen. Eine zur Ukraine. Ich bündle da mehrere Fragen, die im Chatten auch vorher gekommen sind. Die Ukraine ist 1991 selbstständig geworden. Die Grenzen, die damaligen Grenzen, umfassten sowohl Donbass als auch die Krim. Die sind von Russland damals garantiert worden, später dann nicht mehr. Wie soll nach deiner Auffassung bei einem Waffenstillstand und einer anschließenden politischen Regelung gesichert werden, dass die Ukraine das Recht hat, in ihren Grenzen von 91 wieder zu existieren?
Ich halte das für eine Illusion. Also das Optimale, was man vielleicht noch erreichen kann, das wäre in Istanbul möglich gewesen, ob es heute noch geht, weiß ich nicht, ist, dass irgendwann, wenn Frieden eingekehrt ist, wenn die Waffen schweigen, UN-Beobachter in die Regionen gehen, die besetzt sind, und es eine wirklich faire und reguläre Abstimmung dort gibt, wo die Menschen selbst entscheiden. Bei der Krim sehe ich allerdings auch, die hat schon in den 90er Jahren, Anfang der 90er, eine Abstimmung gemacht. Da wollte die Mehrheit zur Russischen Föderation gehören. Ich denke, das würde auch wieder so ausgehen. Aber es wäre fair, die Menschen selbst entscheiden zu lassen.
Also bist du dafür, verstehe ich das richtig, dass du sagst, Friedensschluss über den Waffenstillstand hinaus muss die Perspektive beinhalten, dass die Ukraine in den Grenzen von 1991, das war ihre damals von Russland anerkannte und garantierte territoriale Integrität, sich konstituieren kann. Muss das eine Option sein?
Ich halte das nicht für eine realistische Option. Also bei der Krim ist meines Erachtens das völlig aussichtslos. Und im Donbass würde ich mir wünschen, dass es eine Volksabstimmung irgendwann gibt. Aber wir werden sehen, was die Verhandlungen ergeben werden. Also aktuell sieht es nicht gut aus.
Mhm. Zweite Frage bezieht sich auf die Struktur eurer Partei. Ihr habt ja diesmal im Unterschied zu Aufstehen, wo ihr eine relativ breite Mitgliedschaft mit, ja, wie hast du das mal gesagt, ja, da kommen auch Leute rein, die man schwer kontrollieren kann. Ihr habt diesmal mit sehr, ich sag mal, von oben ausgewählten Mitgliedern gearbeitet. Jetzt sind in Bayern bei einem Landesverband von ungefähr 100 Mitgliedern 7 ausgetreten. Das ist in der Relation relativ viel. Was hat da nicht geklappt bei der Mitgliederauswahl?
Also bei so jungen Parteien treten normalerweise in Größenordnung Mitglieder ein und aus. Und wir haben dadurch, dass wir die Mitgliedschaft relativ klein gehalten haben, verhindert, dass diese Partei sich in kürzester Zeit zerlegt hat. Schauen Sie sich an, wie sich andere junge Parteien entwickeln. Deswegen gibt es ja in Deutschland auch so wenige Parteien, weil normalerweise jede junge Partei sich entweder im ersten Jahr zerlegt oder, wie bei der AfD, die hat sich auch zerlegt, aber dann gewandelt und völlig in eine Richtung entwickelt, die Gründer nicht wollten. Wenn bei uns 7 Leute austreten aus der Partei,
7%
wird daraus...
7% des Landesverbands.
Ja gut, aber auch nicht 7% der Gesamtpartei, ist es ja ausschließlich dort. Und noch dazu, und das ist interessant, mit gegenteiligen Begründungen, also die 6 haben ja gesagt, das BSW ist autoritär von Sarah Wagenknecht geführt, und der 7., Herr Pürner, hat gesagt, das BSW ist Sarah Wagenknecht entglitten. Also beides kann nicht stimmen. Entweder führe ich autoritär oder es ist entglitten oder es stimmt eben auch beides nicht. Und das ist tatsächlich so.
Ich glaube, weder das Hauptargument eine noch das andere. Der 6 war aber, dass sie gesagt haben, es habe ihnen nicht gefallen und sei eigentlich ein Bruch mit den Prinzipien, dass eben doch mit der AfD, also dieser Tabubruch stattgefunden
hat. Ja, das hat mich allerdings verwundert, weil wir diesem Gesetz ja schon im Herbst zugestimmt hatten im Ausschuss und unsere Position zur Begrenzung von Migration ist bekannt. Also die steht schon im Gründungsmanifest. Das konnte man wissen. Das ist auch meine bekannte Position seit langem.
Noch eine zweite Frage zur Mitgliedschaft. Uns haben auch auf verschiedenen Wegen Menschen, die eigentlich gerne Mitglied wollen, werden möchten bei euch, die haben gesagt, ja, wir warten da, wir kriegen keine Antwort. Und dann gibt es zwei Millionäre, die 5 Millionen, glaube ich, gespendet haben. Denen wurde von euch die Mitgliedschaft angeboten. War das eine Goodwill-Aktion oder kann man Mitgliedschaftsangebote dann doch mit einer bestimmten Summe kaufen?
Also die Mitgliedschaft wurde nicht angeboten wegen der Millionenspende, sondern es gibt 1200 Mitglieder in unserer Partei und das sind Menschen, die wir kennengelernt haben. Und ich verstehe, dass viele auch ein bisschen verärgert sind, dass es nicht schneller geht mit der Mitgliedsaufnahme. Das würden wir uns auch wünschen. Wir hatten nur im ersten Jahr 4 Wahlkämpfe zu bestreiten. Die haben wir auch mit sehr viel Erfolg hinter uns gebracht. Wir wollten danach eigentlich unsere Ressourcen auf den Parteiaufbau konzentrieren. Dann zerlegte sich die Ampel, dann kam die vorgezogene Neuwahl. Und dann hatten wir wieder keine Chance. Und wir haben immer wieder auch öffentlich gesagt, und dazu stehe ich auch, wenn die Bundestagswahl vorbei ist, werden wir beschleunigt Mitglieder aufnehmen. Aber wir müssen die Menschen kennenlernen. 99% wahrscheinlich der 27.000 Unterstützer, die wir haben, sind ehrliche und redliche Leute. Wir müssen nur die finden, die es nicht sind, damit die nicht in die Partei kommen, weil es reichen manchmal 1 oder 2, also in Hamburg sind uns ja 2 auch durchgerutscht. Jo. Es reichen 2, um einen Landesverband ziemlich zu chaotisieren und die gesamte Partei der enorme Kosten und enorme Kraftanstrengung aufzuerlegen.
Aber es bleibt ja dabei, die beiden Großspender, denen habt ihr die Mitgliedschaft angeboten, freundlich, ist dann, habt ihr die durch die Spenden dann doch deutlich genug kennengelernt.
Nein, wir haben sie so kennengelernt, weil wir sie deshalb auch kennenlernen wollten und mussten, weil wir ja entscheiden mussten, ob wir die Spende annehmen. Und das sind 2 rührende, idealistische Menschen, die uns sehr geholfen haben, enorm geholfen haben, weil wir sind nicht eine Partei, die von den Reichen gesponsert wird. Und die Menschen, die wir hauptsächlich vertreten, haben nicht viel Geld und können uns deswegen nicht viel spenden. Deswegen war das im ersten Jahr unserer Existenz natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich bin den beiden sehr dankbar, dass sie das gemacht haben, auch auf sich genommen haben, dass sie gejagt wurden von der Presse, dass sie verdächtigt wurden, irgendwelche Geldwäscher zu sein und am Ende alles offenlegen mussten, bis hin zu dem Unternehmen, mit dem das Geld verdient wurde, was dann auch öffentlich teilweise attackiert wurde. Also die haben schon viel auf sich genommen, um unsere Partei zu unterstützen. Und dadurch haben wir sie natürlich auch kennengelernt. Und es wäre jetzt Schofel gewesen, jemanden, der sich so für die Partei engagiert, nicht aufzunehmen.
Letzte Frage, wirst du zurücktreten, falls ihr nicht in den Bundestag kommt?
Also natürlich hängt meine politische Perspektive daran, dass wir in den Bundestag kommen, weil man hat in Deutschland keine politische Stimme, wenn man nicht im Bundestag ist. Aber ich denke über diesen Fall nicht nach, weil ich zuversichtlich bin, dass wir in den Bundestag kommen.
Ja, aber man muss ja doch es ist zumindest eine Möglichkeit, dass ihr nicht reinkommt. Ihr liegt im Moment bei 5% in den Umfragen. Umfragen sind keine Wahlergebnisse, ist schon klar. Deswegen doch die Frage, und du hast eben selber gesagt, das hätte dann schon Auswirkungen auf deine politische Karriere. Das würde doch bedeuten, dann könntest du nicht mehr weiterhin die Vorsitzende des BSW sein, richtig?
Ich kämpfe jetzt noch fast 2 Wochen jeden Tag darum, dass wir in den Bundestag kommen, weil das sehr, sehr wichtig wäre, dass diese Partei auch im Bundestag vertreten ist. Nur dann wird sie sich, oder vor allem dann wird sie sich etablieren. Das ist nicht einfach. Also noch nie hat es eine Partei im ersten Anlauf geschafft, muss man auch wissen. Trotzdem bin ich zuversichtlich, weil wir vieles geschafft haben, was noch keine Partei geschafft hat. Und es wäre für die weitere politische Entwicklung einfach sehr wichtig, dass wir nicht einen Bundestag bekommen, wo auf der einen Seite die alten Parteien das weitermachen, was sie bisher gemacht haben, auf der anderen Seite die einzige wirklich relevante Opposition die AfD ist, weil das könnte dazu führen, dass 2029 die AfD tatsächlich den Bundeskanzler stellt. Und deswegen braucht es uns, weil wir sind die Einzigen, die einen Teil zumindest der Wählerinnen und Wähler auch erreichen, die die AfD erreicht und die Lösungsangebote in die politische Debatte bringt, die dem auch entsprechen, was viele Menschen umtreibt und die nicht nur Privilegierte vertreten. Und deswegen denke ich, wir schaffen das.
Mhm. Danke. Kleine Nachbemerkung, weil du sagtest, wir erreichen, sind die Einzigen, die auch Wähler, potenzielle Wähler der AfD erreicht. Die Wählerwanderung sowohl bei der Europawahl als auch bei den Landtagswahlen im vergangenen in den neuen Bundesländern, da war die Wählerwanderung zu euch von der AfD auf Platz 3 bis auf Platz 5. Ihr habt ja, hauptsächlich sind,
nein,
den Linken.
Nein. Doch. Das
doch,
sind
doch.
Eben, ich erkläre das gleich. Okay. Und zwar werden bei solchen Wählerwanderungen immer die letzten Wahlergebnisse zur Grundlage genommen. Also wenn man die Europawahl nimmt, vom letzten Jahr, von 24, ist die von 19 der Referenzpunkt. Da war die AfD nicht stark. Relevant ist ja, wo die Leute, die damals SPD gewählt haben oder Linke gewählt haben, inzwischen sind. Und die waren, da gibt es ja auch Studien, die waren dazwischen auf dem Weg zur AfD oder beziehungsweise waren sogar schon dort und wir haben diese Menschen wieder erreicht, auch in Thüringen. Und es ist aber trotzdem, es ist ja nicht jetzt mein Hauptanliegen, dass ich jetzt sage, wir wollen jetzt die Wählerinnen und Wähler der AfD. Wir sind auch froh über jeden, der vorher nicht gewählt hat, der uns wählt oder auch über jeden, der vorher CDU, SPD oder irgendwas anderes gewählt hat. Sondern das Wichtige ist ja, und das muss man begreifen, wer die AfD schwächen will, muss eine andere Politik in Deutschland machen und die Probleme der Leute lösen. Und dafür stehen wir. Das ist das Relevante und der Unterschied zu den alten Parteien.
Sarah, danke schön, auch für die Zusatzminuten, aber ich glaube, du schaffst einen Anschlusstermin noch. Danke für deine Antworten, danke für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung, ohne die es dieses Format gar nicht geben würde. Wir sind von euren Unterstützungen abhängig, wenn man das so sagen kann, wer im vergangenen Monat dabei war. Jetzt im Abspann. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Und Sarah muss jetzt, glaube ich, ganz schnell aus dem Studio raus zum Training. Danke. Tschüss.
Danke auch.